Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Und willkommen bei den Bewegtbild-Banausen.
Das hatte schon fast Tagesschau-Niveau.
Hatte Tagesschau-Niveau?
Finde ich schon, ja. Das
ist mein Ulrich Wickert.
Sehr förmlich. Ja.
Mein Ulrich Wickert-Imitation hast du erkannt, ja.
Hast dich gleich an den Besten orientiert.
Nur an dem Besten.
Finde ich super.
Ulrich Wickert findest du super.
Ja. Also ihn jetzt mal speziell, ja. Auf jeden Fall.
Ja, finde ich auch. Hat immer Kompetenz ausgestrahlt. Deswegen weiß ich gar nicht, warum wir uns mit dem jetzt vergleichen.
Na, du bist ja so eingestiegen, um hier den Tagesschau-Vergleich zu ziehen. Jetzt brauchen wir nur noch auch noch Hans Zimmer, der unser Intro produziert, und dann läuft's.
Hat Hans Zimmer das Intro von der Tagesschau produziert und ich weiß nichts davon?
Ja, klar.
Ohne Scheiß.
Also der hat's geupdatet quasi. Es war vor ein paar Jahren, da gab's so eine Art Facelift.
So ein bisschen den Funk reingebracht. Ja, ich habe ewig keine Tagesschau gesehen. Ey, ich wusste ja nicht, dass da jetzt so ein Beat drunter ist. Und
nee,
so.
Der ist kein Beat. Das ist ja der Witz. Der hat's im Grunde nicht groß verändert. Der hat's halt so ein bisschen flächiger gemacht.
Ach echt, ja.
Aber es ist, ja. Ja, ist von Hans Zimmer.
Wie krass. Muss ich mal wieder Tagesschau gucken. Ich weiß ja gar nicht, was da abgeht.
Ja, so ein bisschen Dark Knight-Stimmung bei der Tagesschau.
War doch gerade hier Gladbeck und so, oder? Dass Terroristen diesen Bus entführt haben, oder? War doch jetzt gerade.
Genau, letzte Woche.
Das war die letzte Tagesschau, die ich gesehen habe.
Klar. Da war die RAF noch aktiv, ja?
Ja, fast. Mhm. Das Gladbeck-Drama. Ja, nice. Da sind wir wieder an einem herrlichen Dienstag, um über Filme und Serien zu reden. Mhm. Serien? Fragezeichen?
Ja, weiß ich nicht.
Könnte sein. Okay, meinerseits
nicht
so.
Willst nichts vorwegnehmen,
willst nichts teasern.
Obwohl, nee, heute keine Serie. Warte mal.
Eine
Serie habe ich.
Wollte gerade sagen, sucht es doch gerade wieder ein paar hast du wieder neuen Stoff in der Serienlandschaft gefunden?
Habe ich.
Dann sind wir ja gespannt, was da die nächsten Wochen so auf uns zukommt. Mhm. Ja. Und?
Wobei, jetzt gehen ja auch viele Serien wieder los, ne? Das ist ja auch eher so das Ding, dass man jetzt auf ein paar neue Staffeln warten musste, so Corona-bedingt.
Ja.
Da freue ich mich schon auf ein paar.
Das ist ja auch so, die Herbstsaison ist ja immer so, da werden ja meistens die neuen Staffeln gestreamt, weil im Sommerloch und so starten die ja eher selten. Deswegen ist ja meistens so die Herbstsaison immer prädestiniert dafür, dass so zweite Seasons, dritte Seasons, vierte Seasons von vergangenen Serien immer.
Ach so, das meinst du, ja. Aber mit neuen Serien hat sich das mittlerweile so ein bisschen eingependelt, dass es sowohl im Frühling als auch im Herbst.
Ja, aber selten halt im Hochsommer. Also so die letzten drei, vier Monate, das ist so meistens ein Loch, wo nicht irgendwie was startet.
Ja.
Zumindest nichts Großes.
Wobei aber, eben, also dadurch, dass lineares Fernsehen halt immer unwichtiger wird, hat sich das auch alles so ein bisschen verschoben.
Ja, ein bisschen, stimmt.
Früher gab es halt echt Pilot Season, Frühling und dann im Herbst potenziell neue Serien.
Ja, und jetzt wissen wir auch nicht in der Corona-Zeit, ob es überhaupt noch diese Sommer-Blockbuster, die klassischen, gibt, weil haben wir ja nicht erlebt.
Nee, eben.
So richtig.
Ja.
Also man könnte Tenet als Sommerblockbuster des letzten Jahres bezeichnen, weil das war, glaube ich, da war es noch heiß draußen, als dann die Kinos kurz mal auf hatten.
Ich könnte dir gar nicht mehr sagen, wann Tenet lief.
Ich weiß, dass definitiv hatte ich da kurz Hosen an.
Und das will was heißen.
Oder gar keine Hosen. Und das ist ein Zeichen, dass es sehr warm war.
Das habe ich jetzt noch nie erlebt. Im Gegenteil, ich finde, das ist, also muss schon gefühlte 50 Grad haben, bis du mal schon in Shorts ankommst.
Du dachtest wahrscheinlich, dass meine modischen Shorts ganz normales Outfit sind, so geil wie die aussehen. Deswegen, du hast gar nicht gemerkt, dass ich mit Unterwäsche da war.
Ach so. Mhm.
Ach so, weil ich so selten mit kurzen Hosen rumlaufe oder was?
Nee, ich finde, du hast da einfach einen anderen Maßstab. Also bei mir gingen kurze Hosen so ein bisschen bei über 20 Grad los.
Das ist so typisch deutsch. Bei 12 Grad plus gleich die Badehosen rausholen.
Genau.
Das ist so typisch deutsch.
Mensch, ist das typisch deutsch.
Wenn ich so Leute sehe, die im November noch mit kurzen Hosen rumrennen, dann frage ich mich auch so, was eigentlich verkehrt mit euch?
Das ist typisch deutsch, ja?
Ich sehe keine Türken oder, keine Ahnung, Italiener oder so mit kurzen Hosen rumlaufen, oder man sind immer Deutsche. Oder Schweizer.
So ein Dreck.
Sagen wir mal deutschsprachige. Ich finde, das ist so ein typischer Charakterzug. Also was heißt Charakterzug? Oh
Gott, ey.
Das ist so ein Allmann-Ding, so. Gleich die kurzen Hosen rausholen im März. Erste Mal Sonne überhaupt irgendwie am Morgen. Erstmal kurze Hosen.
Gleich an den Pool.
Ja. Aber ist doch schön, wenn man da so resistent ist gegen Kälte. So, bei mir ist das.
Nee, du bist ja scheinbar gegen Wärme bist resistent. Achso, du meinst dann in meinem Fall, dass ich gegen Kälte resistent bin?
Ja, genau. Also bei mir fängt Wärme erst ab einer bestimmten Temperatur an und die muss schon in einem bestimmten Bereich sein. Also ich bin eher einer, der sehr früh die Heizung wieder anschmeißt.
Mhm. Eine Frostbeule. So, so.
Naja, Südländer halt. Das sind die Südländer-Gene, was soll ich dir sagen? Da lacht er wieder.
Oh ja, das ist so lustig immer. Okay.
Ja, Entschuldigung, aber so ein Eskimo hat andere Verhältnisse, was das Kälteempfinden angeht, als ein Afrikaner.
Ach, jetzt wird es schon wieder schwierig. Das heißt zum einen nicht mehr so, schon länger nicht mehr. Sprichst du von indigenen Völkern?
Wirklich, das darf man auch nicht mehr sagen.
Ja, na, das ist schon länger als alles andere.
Also bei denen wusste ich das nicht.
Also da hieß es ja sogar eine Zeit lang Inuit.
Inuit, stimmt, das Wort habe ich schon mal gehört, ja.
Ah ja, siehste.
Aber ich
weil das halt auch schon gefühlte 20 Jahre im Umlauf ist, weil man schon auf jeden Fall so lange sagt, der Begriff geht nicht klar, aber ja.
Ja, das müssen die Tagesschau-Folgen gewesen sein, die ich verpasst habe in der Zeit.
Ja, eben, vielleicht musst du dich da doch mal updaten, ey. Seit den 70ern ist ein bisschen was passiert.
Auch keine Zeitung gelesen, nichts, deswegen bekomme ich das nicht mit, ja.
Mm.
Das ist nur so, wenn es in irgendeinem Film gedroppt wäre, dann hätte ich es vielleicht mitgekriegt, aber so ist geht es an mir vorbei.
Ja, deswegen gendern wir ja auch nicht, aber du holst dir da hin und wieder Inspiration bei anderen Podcasts.
Bei was?
Naja, was so solche Neuigkeiten wie Gendern und sowas angeht.
Ach so, ja, ja, das habe ich schon mitbekommen, dass es das gibt.
Ja.
Das verrückte Gendern.
Verrückt, ne?
Ja, wieso genderst du denn eigentlich nicht?
Ich bin da zu faul, ehrlich gesagt.
Du bist zu faul.
Ja, wobei, ich finde es immer noch ein bisschen schicker, Zuhörer und Zuhörerinnen zu sagen.
Ja gut, wenn das schon als, Gendern ist, dann haben wir das schon gemacht.
Nee, das ist ja im Grunde eben nicht das Gendern, sondern das ist ja angehalten, ZuhörerInnen zu sagen.
Mhm.
Und das finde ich, klingt aber irgendwie nicht so geil. Und nee. Ich finde es auch irgendwie geiler halt, ja, das ist halt das Problem, ne? Ich finde es halt irgendwo höflicher, beide anzusprechen. Und mit dem Gendern gehst du aber davon aus, dass es zum einen gleichgestellt ist und zum anderen ja da auch noch mehr drin ist. Dass man es eventuell nicht nur auf die beiden beschränkt.
Ja, ja eben.
Trotzdem, ich finde es phonetisch einfach irgendwie schwierig.
Ja. Wenn wir nicht gendern, dann ist es nur wegen der Phonetik. Nicht, weil wir irgendjemanden diskriminieren wollen.
Ja, und weil wir einfach alt und faul sind.
Wir haben ja in unserer Hörerschaft haben wir ja hier sämtliche Geschlechter mit drin. Das haben wir ja schon festgestellt in der Statistik.
Ja, stimmt. Also gerade via Spotify, ne, dann kann man ja angeben, was man für ein Geschlecht für sich beansprucht. Und da gibt es tatsächlich auch den einen oder anderen, der sich als Non-Binary einstuft.
Willkommen, alle Non-Binaries und Non-Binary-Sinnen.
Ja, das siehst du, das ist...
Das funktioniert so nicht.
Nee, da funktioniert es ja nicht, weil das ist ja nochmal ein separates Ding.
Ja, ja, ich weiß. Ich wollte nur einen schlechten Witz machen.
Ja, hat funktioniert.
Und die Frauenquote... You're trying to be funny again? Yes, so. Yes, I try. Und die Frauenquote ist immer noch ein bisschen ausbaufähig bei uns.
Ja, zumindest was so die Hauptalterszielgruppe angeht, ne? Weil ich glaube, was haben wir gesagt? Zwischen 28 und 44 sind die meisten unserer Hörer.
Ja.
Und in dem Bereich sind es tatsächlich schwerpunktmäßig Männer.
Und die meisten Frauen hatten wir in welcher Altersgruppe statistisch?
Jünger. Die waren unter
18. Das war dieses 18 bis 28, oder?
Sowas, ja.
Genau, da hatten wir die beste Quote mit.
Da sind die Ladies.
Da sind die Ladies.
Ja.
Was ist da los, junge Küken da draußen? Warum hört ihr uns?
Hello, Ladies.
Hello, Ladies.
What's up, Ladies? What's up, Sluts?
Hey, 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 hey.
Entschuldige, ich habe hier gerade Clerks zitiert.
Ja, das wissen die ja nicht.
Ja, dann guckt mal Clerks.
Versuche hier gerade politisch korrekt in diese Sendung zu leiten und du kommst hier mit What's up, Sluts? What the fuck?
Wir begrüßen alle Sluts, die ja, neu dazugekommen sind. Wir haben ja auch immer wieder ein paar neue Zuhörer, ne? So ist
genau, die Sluts wollen wir natürlich nicht vernachlässigen, also nee, die werden natürlich auch begrüßt.
Soll ja auch solche geben, die den Begriff mit Stolz tragen.
Absolut, ist auch völlig legitim. Ich habe es ja in Zahlen definiert. Alles, was 499 aufwärts ist, ihr dürft euch offiziell als Slut bezeichnen.
Aber ach so, das ist deine Definition, ja?
Ja,
das
weil ihr seid auch trotzdem gerne willkommen hier und ich unterhalte mich auch gerne weiterhin mit euch und ihr seid genauso gleichwertige Menschen wie alle anderen. Ich würde nur mit euch nicht auf ein Date gehen.
Okay, gut. So viel dazu.
Ja, suchst du jetzt ein passendes Sample oder was?
Nee, ich wollte mal gucken. Ich habe hier mittlerweile, ich muss das mal wieder sortieren, Alter. Das ist so unübersichtlich.
Wir können ja
das
nehmen bezüglich meiner Lieblingsfrauen und Dates. I love Titanic because it features the sexiest actress
alive, Kathy Bates. Kathy Bates. Kathy Bates. Hast du die heute im Programm?
Kathy Bates habe ich heute nicht im Programm. Es sei denn, sie ist eine von den 700 Schauspielerinnen oder Sprecherinnen, die in unserem Hausaufgabenfilm heute mitsprechen, weil das ist ja, was war denn das für eine Riege, Alter? Da bin ich ja gar nicht aus dem Schreiben rausgekommen, als ich die Sprecher rausschreiben wollte.
Das stimmt wohl. Das Wahnsinn. Aber da kommen die ja nur akustisch zum Einsatz.
Nur akustisch, richtig. Aber also falls da Kathy Bates ist bei SR, sonst eher nicht.
Nee, die ist da nicht dabei.
Nee, dann nicht.
Okay.
Was wir jetzt auf jeden Fall machen werden, zumindest einführen, wir haben jetzt gesagt, dass wir mal die Filme und Serien, die wir in der Support-Episode in der letzten oder beziehungsweise in der aktuellen, die jetzt online ist, besprochen haben, die werden wir jetzt auch mal nennen in der regulären Episode, weil wir öfter mal Leute haben, die nicht bei Social Media sind und die nicht das Vorschaubild sehen und dann mal immer wieder fragen, so habt ihr schon über den Film geredet, habt ihr schon über den Film geredet und dann sagen wir immer so, ja, den hatten wir in der Support-Episode so und so. Mhm. Deswegen haben wir gesagt, wir haben das mal erwähnt, worüber wir jetzt aktuell geredet haben. Und in der letzten Support-Episode, die diesen Sonntag rauskommen ist, gab es 4 schmucke Projekte. Einer davon ist das Meisterwerk mit Prince Under the Sherry Moon. Dann hatten wir ein weiteres Meisterwerk, wo Lee ein 25-Euro Kinoticket gelöst hat, nämlich Paw Patrol.
Oh ja.
The Movie. Wo ist der Paw Patrol Sample? Hast du den parat? Such den Paw Patrol. Such den Paw Patrol Sample.
Ach so, nee, scheiße, habe ich nicht parat.
Such den Paw Patrol
Sample. Ah, toll, vergiss es so
jetzt
schnell.
Jetzt wollte ich irgendeinen von den Hundenamen nennen und mir fällt kein einziger an.
Meinst du den?
Genau der.
Ich habe ja auch noch den anderen, aber...
Stimmt, du hast den makaberen Paw Patrol Sample, hast du auch noch.
Makaberen?
Drück mal den.
Ja, warte. Muss ich mal kurz raussuchen. Hier.
What have you got to be sad about? The one of the Paw Patrol Dogs die.
Ganz genau. Und ob ein Paw Patrol Dog wirklich gedeiht hat in dem Film, das müsste er selber ein Kinoticket lösen. Oder halt in die Support-Episode reinhauen, eins von beiden. Das ist jedenfalls eine legendäre Rezension geworden. Wir haben ja lange schon angekündigt, dass wir über Paw Patrol reden, oder? Und jetzt war es soweit.
Das war doch immer als Witz konzipiert.
Ja, so ein bisschen als Witz, aber jetzt hast du es umgesetzt. Jetzt hat der Lee eine Paw Patrol Rezension gebracht.
Oh ja.
Die war ziemlich spektakulär, wenn du mich fragst.
War das so?
Ja, ich fand's.
Ja, ich war nicht amüsiert von dem Film. Das kann man, glaube ich, mal.
Nee, war er nicht.
Anteasern.
Das war lustig. Also für mich ist das immer unterhaltsam, wenn ein Lee nicht so amüsiert ist über den Film.
Mhm.
Dann haben wir noch geredet über The Transporter, das Sequel genannt The Mission. Also Transporter The Mission oder Transporter 2, wie er hier in Deutschland heißt.
Ja.
Und es gab nochmal Action-Futter für die Fans. The Hitman's Wife's Bodyguard.
Ja, aktueller Kinostoff.
Aktueller Kinostoff. Gleich 2 Kinofilme in der Support-Episode bei gewesen. Darüber haben wir jetzt aktuell geredet. Das heißt, wenn euch da was interessiert, gerne mal in den Linktree und bei Patreon und bei Steady reinschauen, weil da könnt ihr auch in alle anderen Episoden reinhören, die nicht offiziell zu hören sind.
Genau. Und auch wenn das für viele so ein bisschen Abschreckung zur Folge hat, dass man da ein Abo abschließt, das kann man jederzeit kündigen. Also es ist nicht so, als würde man da sich gleich für ein Jahr so telefonvertragmäßig oder 2 Jahre an irgendwas ketten, sondern ihr könnt das monatlich machen oder irgendwie an einem Tag ein Abo abschließen, euch alles reinpeitschen und dann sofort wieder kündigen. Also das ist alles easy. Aber weil wir jetzt unsere bewegtbildbanausen@gmail.com-Adresse genannt haben, haben uns auch Leute via PayPal was beigesteuert. Vielen Dank dafür.
Danke.
Deswegen also so einmalig was beisteuern geht natürlich auch. Wir freuen uns über alles.
Auf jeden Fall. Das und hilft natürlich auch.
Wir freuen uns natürlich auch noch über die, die uns nicht bezahlen und uns sonst wie Feedback geben via Social Media und was es da alles so gibt.
Ja. Und wenn ihr euch natürlich anmeldet bei Patreon Steady, Lee hat völlig recht, aber...
That's right! The Russians are doing shit again!
Aber dass es ohne Konsequenzen ausgeht, wenn ihr dann kündigt, das will ich mal an der Stelle nicht versprechen. Also das steht wieder auf einem anderen Blatt.
Jetzt werden dann geblockt. For life.
Geblockt. Da werden die Kniescheiben zerschmettert, mein Freund. Was für ein Blocken, ey. Da werden die... Das Gehverhalten der...
Ah, ja?
Der restlichen Jahre des Lebens, das wird geblockt.
Okay, na dann, überlegt euch das lieber.
Überlegt euch das, ja.
Oh Gott, jetzt schreckst du die Leute erst recht ab, dass sie da gar nicht erst mitmachen wollen.
Das ist nicht abschreckend, das ist...
Motivierend, ja?
Ja, motivierend, bedrohen. Mhm. Das ist so eine Liga.
Da haben wir ihn wieder, der Motivationscoach.
Der Motivationscoach, ja. Nein, natürlich nicht, ist alles freiwillig. Noch.
Ja.
Wollen wir mal rübergehen in den offiziellen Part und Filme rezensieren?
Ja, seid's von dem machen Vorschlag. Wir. Guter Plan.
Guter Plan.
Willst du mal den aktuellen Punktestand nennen? Weil zum einen weiß ich ihn nicht und zum anderen ist es, glaube ich, auch interessant für alle, die hier mitraten, weil ich glaube, das ist eine recht enge Kiste. Nicht nur bei uns, sondern eben auch bei den Leuten, die da interaktiv zugange sind.
Achso, du willst jetzt den aktuellen Punktestand von uns wissen oder willst jetzt den aktuellen Punktestand von den Leuten wissen?
Nee, weil von das uns.
Beides auf jeden Fall sehr knapp.
Nur von uns.
Von uns steht es in den regulären Episoden gerade 14-13 für dich. Du bist jetzt seit 2 Monaten, glaube ich, bist du jetzt wieder in Führung gegangen.
Mhm.
Meine Führung abgegeben jetzt noch auf die letzten Meter insofern.
Und wie viele Episoden haben wir noch?
Das ist die...
Weil das ist ja auch nicht mehr viel.
Nee, das habe ich aber nicht errechnet. Also punkteratemäßig sind es 38. Das ist jetzt die...
Wie 38?
Nee, Quatsch, warte mal. Also 38 sind es insgesamt, wie wir Punkte raten.
38 Episoden.
Genau. Mhm. Die Support-Episode war die 34. Das ist die 35.
Okay.
Aber da sind auch die Support-Episoden dabei. Das heißt, wir haben jetzt 35, 36, 37, 38. Da müssten aber noch die Support-Episoden mit drin sein. Dieses Monats. Also es wird 4-mal geraten, aber nicht alles offiziell in der regulären Episode. Also ich glaube, vielleicht 2-mal noch.
Mhm. Okay, aber das heißt so, der heutige Ausgang...
Da könnte schon eine Vorentscheidung getroffen sein. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ja.
Okay, ja, darauf wollte ich hinaus.
Kann durchaus sein, dass du da den Sack zumachst.
Na, ich bin ja immer noch stark daran interessiert, dass du hier auch mal eine Runde gewinnst. Ich bilde mir ein,
ist der Mitleidspunkt. Sehr nett.
Ja, hallo, irgendwie musst du doch gewinnen. Und ich bilde
mir... Pass lieber auf, wie du mit mir redest, sonst...
That's right! The Russians are doing shit again!
Ich kenn die.
Deswegen.
What's with the bizarre eye contact and the weird way you're talking?
Siehst du?
Ja, machst mir schon Angst hier.
Den bizarren Eye Contact hatten wir doch schon seit Folge 1, oder?
Ja. Deswegen funktioniert das hier so gut. Nee, weil ich bilde mir ein, dass du es heute nicht allzu schwer hast.
Okay. Ein paar Herzensfilme dabei.
Nee, gar nicht mal so, sondern eher so gar keine Gurke und... Ja, wir werden sehen.
Alles 5, ja.
Ich glaube, das ist machbar.
Okay, alles 5, also alles in der Mitte. Hast wieder durchschnittliches Zeug dir reingezogen?
Nö.
Doch nicht. Bin gespannt. Aber was das Punkteraten in der Tabelle angeht, finde ich super interessant, dass so Leute, die beim letzten Punkteraten noch in der Top 3 waren, jetzt komplett abgeschlagen sind. Und Hakan, ehemaliger Champ, irgendwie drittletzter Platz. Rico hat sich extrem abgesetzt. Der ist ganz weit vorne. Also da bezweifle ich, dass den noch jemand einholen kann.
Mhm.
Aber so 2., 3., 4., 5. Platz, so zwischen Fepse, Erik, Dennis und so und hier Trucker Dave, da geht noch was.
Okay, geil.
Also ist ein interessantes Rennen diesmal. Ist schon spannend. Aber Rico hat gerade 59 Punkte gemacht aktuell. Und
das ist ein guter Vorsprung.
Das ist schon ein guter Punktestand auf jeden Fall. Also der hat da einige Male richtig ins Schwarze getroffen, hat da ein paar 4 Punkte Runden hingelegt und hat sich da gut abgesetzt, nachdem Dennis da erstmal am Anfang vorne lag. Es ist interessant, das zu beobachten, wie die ticken.
Ich glaube, so das eins der Erfolgsrezepte ist halt wirklich das kontinuierliche Mitmachen. Weil ja. Ich glaube, das war bei Hakan auch so ein bisschen das Problem, dass er halt dann ein paar Mal das irgendwie vergessen hat.
Ja klar, das hilft natürlich, wenn man jedes Mal tippt. Auch wenn man, also so eine Nullerrunde hat man ja immer mal wieder zwischendurch. Aber das muss man dann wieder komprimieren, indem man auf jeden Fall regelmäßig tippt. Aber die Leute, die hier mitmachen, das sind meistens, also die sind doch meistens am Start. Und interessanterweise habe ich in eine alte Episode von uns reingehört, einfach mal so random, weil ich nämlich eine bestimmte Rezension hören wollte aus dieser Episode.
Okay.
Und das war die Episode, wo ich das Punkteraten vorgeschlagen
habe. Ach.
Lustigerweise, wo ich gesagt habe, pass auf, Lee, was hältst du, wenn wir heute gegenseitig die Punkte raten?
Okay, krass.
Ist doch lustig, damit wir sehen so, wie hat derjenige das erklärt und so. Da ist das Ganze nämlich gestartet in dieser Episode. Und rate mal, in welcher Episode es war.
Boah, das muss... sehr lange her sein.
Das ist wirklich lange her und ich war ziemlich erschrocken, dass es so lange her war.
Also, warte mal, wir sind jetzt bei 115, vielleicht so 40?
Noch früher.
Noch früher?
Aber auf die 10er-Stelle genau noch früher. Das war die 30.
Ach was.
In der Episode 30 haben wir das Punkteraten angekickt und seitdem komplett durchgezogen.
Wow.
Hätte ich auch niemals gedacht. Also ich hätte noch später geraten. Ich dachte, okay, irgendwann in den 50ern oder so haben wir damit angefangen.
Mhm.
Und das sind ja auch immerhin irgendwie 60 Folgen, aber es sind tatsächlich fast, also, das ist krass, 30. Da sind wir jetzt bei 85 Folgen Punkteraten.
Wow.
Ohne die Supporter.
Okay.
Das ist schon ein regular thing geworden.
Ja, dafür ist es aber erstaunlich selten eskaliert, wenn wir das schon so oft machen.
Ja, ab und zu, aber es ist ein bisschen ruhiger geworden, das stimmt. Wir sind auch, glaube ich, ein bisschen...
Wir liegen auch seltener wirklich fett daneben.
Genau, wir liegen seltener fett daneben und wir unterstützen, also wir haben in dieser Saison oder glaube ich in diesem Jahr haben wir ein bisschen mehr so denjenigen in die richtige Richtung geschubst. So. glaube, beim ersten Mal waren wir noch so, wir sagen jetzt mal nichts mehr.
Ja.
Oder so, wir gucken mal, wo der landet. Und da ist man dann teilweise daneben geraten und diesmal machen wir so, ja, pass auf, das ist hier keine Szene oder so und so. Das haben wir früher, glaube ich, nicht gemacht.
Mhm.
Aber ist krass hier.
This is like a regular thing now?
Sehr regular.
Regular thing geworden. Macht schon immer noch Spaß. Und
ja. Und jetzt vor allem, wo es so eng ist, ich bin sehr gespannt, wie die Nummer ausgeht.
Auf jeden Fall. So, jetzt mit das dem heißt, Druck, wer fängt an?
Ja, was ist für dich strategisch wertvoller? Ich weiß es nicht.
Strategisch wertvoller ist es, wenn ich mit der letzten Rezension noch die Kastanie aus dem Feuer holen könnte. Das heißt...
Ja, das wäre dann unnötig dramatisch, oder?
Unnötig dramatisch gibt's schon mal gar nicht. Das kann nicht dramatisch genug sein. Das ist, okay. Das ist schon mal ein Widerspruch.
So, es muss um Leben und Tod gehen.
Es muss um Leben und Tod gehen. Es muss spannend sein. Es muss auf Messerschneide, muss es.
Okay, aber dann musst du ja anfangen, wenn du mit deinem letzten Tipp nochmal was rumreißen willst. Oder?
Richtig, da muss ich anfangen.
Mhm.
So war nicht der Plan, aber gut.
Ich kann auch anfangen. Mir ist es echt
humpel. Auch völlig wurscht. Okay, fang an, komm, fang an.
Gut. Bring ich einen Film von 2002.
Mhm.
Basierend auf einem Buch, einer Autobiografie, unauthorized wohlgemerkt, von Chuck Barris. Weißt du, wer Chuck Barris war?
Na, wenn du das S da am Ende nicht aussprechen würdest, dann...
Ja, nee, das gehört da dazu.
Ich, das ist der Rock'n'Roller, aber so kenne ich ihn nicht, ne.
Okay, der Herr ist 2017 gestorben. Wenn ich dir erzähle, was der so gemacht hat, dann hast du da bestimmt eine Vorstellung von.
Mhm.
Aber erstmal zu dem Film. Aber dieser Film basiert eben auf seiner Autobiografie, ist also seine lose Adaption von den Memoiren von Chuck Barris. Und Chuck Barris war Gameshow-Erfinder und Host und, wie er vorgibt, parallel dazu CIA-Agent.
Oh, okay.
Und hat, wie er behauptet, viele Leute im Auftrag der CIA umgebracht, parallel zu seinem Dasein als TV-Produzent und Gameshow-Host.
Okay, jetzt weiß ich wahrscheinlich, um welchen Film es geht.
Ja, dann hast du den wahrscheinlich gesehen.
Mhm.
Confessions of a Dangerous Mind.
Ja.
Auf Deutsch, Geständnisse, Confessions of a Dangerous Mind. Aus dem Jahr 2002. Und das ist das Regiedebüt von George Clooney.
Mhm.
Und es ist insofern interessant, weil Nick Clooney, der Vater von George, der war selber Regisseur von TV-Shows. Also der hat unter anderem eben auch Game-Shows inszeniert fürs Fernsehen. Und der kleine George konnte da wohl des Öfteren mal auch zugucken und hat das natürlich benutzt fürs Inszenieren dieses Films, weil hier gibt es diverse solche Momente. Und das Drehbuch dazu hat nämlich Charlie Kaufman geschrieben. Und deswegen mache ich hier bisschen weiter in meiner Charlie-Kaufman-Reihe.
Okay, das habe ich nicht gewusst.
Ja, was ich dann sehr interessant finde, weil in der Hauptrolle haben wir hier Sam Rockwell,
mhm,
der für George Clooney auch die einzige Wahl war. Dieses Projekt war natürlich, wie so oft, war dieses Drehbuch schon länger im Umlauf und es gab andere Ansätze. David O. Russell sollte das mal machen und hat es abgelehnt, weil er sagt, für ihn war das eigentlich... ging es hier um nichts, außer um einen Typen, der gerne Frauen fickt und sagt, er hätte Leuten einen Kopfschuss verpasst. Und diverse andere Regisseure waren da noch angedacht und zu einem gewissen Zeitpunkt hieß es eben auch, dass Johnny Depp hier die Hauptrolle spielen soll.
Mhm.
In dem Moment, wo dann George Clooney dazu kam als Regisseur, gab es für ihn nur Sam Rockwell.
Ungewöhnlich, so groß war der ja gar nicht im Jahre 2002.
Genau das war Teil des Konzepts.
Ah ja.
Dass man eben nicht wie Johnny Depp oder Leute in der Größenordnung den Fokus dermaßen auf den Schauspieler zieht, sondern dass man eben versucht, den Fokus mehr auf die Geschichte zu legen, indem man jemanden besetzt, der das durchaus spielen kann.
Alright.
Weil das hat er nun wirklich gut gemacht hier. Mal wieder, ich finde Sam Rockwell aber irgendwie auch immer gut.
Ja, ist er.
Und
ist ein großer.
Aber halt nicht so spielt, dass du dann eben, wie jetzt bei so einem Johnny Depp, dann halt nur diesen Schauspieler siehst und die Geschichte so ein bisschen untergeht. Weil das ist natürlich hier auch wieder, ne, dadurch, dass es ein Buch von Charlie Kaufman ist, das ist ein Drehbuch, waren da natürlich viele Sachen drin, die von George Clooney als Funny Scenes bezeichnet wurden. Und, funky Scenes. Und die sind dann zum größten Teil rausgeflogen. Und das ist halt mitunter auch ein Grund, warum das der Film ist, zu dem Charlie Kaufman am wenigsten stehen kann und wo er halt auch sagt, er ist mit dem Ding nicht zufrieden. Er sagt, er hat viel Zeit damit verbracht, dieses Drehbuch zu schreiben, aber Clooney war einfach nicht an den gleichen Sachen interessiert wie er. Mhm. Und er sagt, er hasst diesen Film nicht, aber es ist der, mit dem er, wo er sich am wenigsten zu relaten kann.
Hat auch nicht so die Charlie Kaufman-Handschrift dementsprechend.
Also. Ja, es gibt schon diese Momente, aber eben sehr viel dezenter, wie jetzt bei Being John Malkovich und allen anderen Sachen.
Ja.
Ja. Zur Geschichte. Es geht eben, wie gesagt, um Chuck Barris, gespielt von Sam Rockwell. Die steigen in den 80ern ein und springen dann weit zurück. Mitunter auch in seine Kindheit, wo der junge Chuck Barris von Michael Cera gespielt wird. Und na, in den 80ern sehen wir dann eben auch schon die Figur von Drew Barrymore, die heißt Penny. Er ist in einem Hotelzimmer total verwahrlost, ne, langen Bart und irgendwie ungewaschen, steht er da nackt in seinem Zimmer und man sieht, er ist völlig abgedreht. Mhm. Und dann klopft Penny an die Tür und gibt sich als seine Frau aus. So erfahren wir eben, dass die beiden zusammen sind. Und bittet ihn mitzukommen. Sie will ihn wieder mit nach Kalifornien nehmen, weil das Ganze ist jetzt in New York. Und er sagt aber, dass er busy ist und dass er irgendwann später kommen wird. Und wir sehen halt, er ist wirklich, dreht völlig am Rad da in seinem Hotelzimmer und dann springen die viele Jahre zurück. Und dann sehen wir erstmal seinen Werdegang, wie der junge Chuck Barris bei NBC angefangen hat. Dort noch als Page, ne, also diese Leute, die dann Besucher da durchs Gebäude führen und denen was über die Fernsehgeschichte erzählen.
Die Kenneth.
Genau. So, bei 30 Rock war es Kenneth und das macht Chuck Barris eben am Anfang hier auch, witzigerweise ja auch bei NBC. Mhm. Und so steigt er dann relativ schnell auf und hat dann eben eine Menge Ideen und bekommt dann einen Nachmittags-Timeslot, wo er eine Show von sich platzieren kann. Und so hat er das Dating Game erfunden. Und dann später auch das Newlywed Game. Das sind alles so im Grunde die Originale zu so Geschichten wie Herzblatt und sowas, ne? Diese Dating-Shows.
Mm, genau.
Das ist sogar ziemlich 1:1 Herzblatt. Naja, aber dann sehen wir eben erstmal so seinen Aufstieg. Und als er dann so seine zweite, dritte Show hat, wird er von Jim Bird kontaktiert. Das ist die Figur von George Clooney. Und der sagt ihm eben, dass er für die Regierung arbeitet und macht Mörder dubios, lässt voll viele Informationen weg und deutet das alles nur so an. Und Chuck Barris kommt dann selber drauf, okay, der arbeitet für die CIA. Und so heuern sie ihn an und bilden ihn dann aus, eben parallel zu seinem Producer-Dasein. Wird er erstmal trainiert. Ja, kriegt beigebracht, wie man Leute umbringt und all den ganzen Spionagekram eben, macht da so ein kleines Bootcamp durch und wird dann auch schon recht schnell auf diverse Einsätze geschickt. Und so verfolgen wir eben sein Leben mit diesen CIA-Einsätzen und parallel seiner Producer-Karriere, die dann aber natürlich auch wilde Formen annimmt, weil das natürlich alles nicht so gut miteinander einhergeht, diese beiden verschiedenen Leben und gerade eben sein Privatleben, was hier natürlich primär durch die Figur von Drew Barrymore dargestellt wird, das leidet da stark drunter und deswegen auch diese Szene am Anfang. Ja, in anderen Rollen, nämlich also auch eine Agentin, mit der Chuck Barris dann viel zu tun hat, ist die Figur von Julia Roberts. Das sollte ursprünglich Nicole Kidman machen. Die war dann aber mit The Hours beschäftigt, also da gab es dann Terminschwierigkeiten, aber sowieso, also Julia Roberts und Drew Barrymore, die haben hier für $250.000 gearbeitet, was halt wenig ist, ne, weil das quasi ein Gefallen für ihren Freund George Clooney war. Es gibt hier noch andere sehr große Namen, die so ganz kleine Cameos haben. Zum Beispiel also zwei sehr große Namen, die ich jetzt nicht nennen möchte, weil es wirklich schön ist, wenn man die selber findet, die dann aber hier nur als Teilnehmer von dieser Dating-Game-Show einmal kurz zu sehen sind, halt wirklich original nur in einer Einstellung. Und die haben das für Umme gemacht, weil die eben auch gute Freunde von George Clooney sind.
Aber findest du es nicht, also findest du nicht grundsätzlich ein bisschen komisch, dass er einerseits bei dem Hauptcharakter den eher unbekannten Sam Rockwell damals nimmt, um nicht von der Story abzulenken, dann aber die ganzen Nebenfiguren mit Julia Roberts und Drew Barrymore und Co. besetzt und Brad Pitt und weiß ich was alles, also...
Ja, jetzt hast du Brad Pitt genannt, den ich gerade geschickt umgangen habe, aber gut.
Sorry, weil ich habe...
Das ist nun wirklich keine Nebenrolle, das ist Komparserie, was Brad Pitt hier macht.
Okay, ich kann mich nicht mehr erinnern an die Größe seiner Rolle, aber...
Ich habe es gerade gesagt, das ist eben der in der einen Einstellung kurz auftaucht.
Okay, sorry. Aber es ist ja noch einer, über den ich überraschen könnte.
Ja, ja.
Findest du das dann wiederum nicht seltsam?
Nee, weil also jetzt gerade im Fall von Brad Pitt ist es ja so, okay, wie cool, das war Brad Pitt. Und das war's. Das ist ja dann nicht so, dass du jetzt dann den ganzen Film über Brad Pitt siehst und dir denkst, oh, okay, voll der Hype und Schall und Rauch und so, sondern das ist ja nur ein kurzer Moment. Das ist jetzt bei der Figur von Julia Roberts oder Drew Barrymore schon natürlich was anderes als jetzt bei Brad Pitt. Aber auch da finde ich nicht, dass das groß ablenkt. Also bei Drew Barrymore überhaupt nicht, weil für mich ist sie jetzt auch nicht die gleiche Liga wie Brad Pitt und Julia Roberts. Aber die Figur von Julia Roberts, die funktioniert für mich voll. Also da lenkt es überhaupt nicht ab, dass sie von ihr gespielt wird. Finde ich. Aber ich weiß, was du meinst.
Also ich meine jetzt so von seiner Einstellung, so von dem, was er halt sagt, warum er Sam Rockwell besetzt hat, das finde ich halt komisch so. Also dass es auch funktioniert oder dass vielleicht auch Brad Pitt funktioniert hätte in der Hauptrolle oder Johnny Depp, das ist ja wieder, das kann ja auch alles sein. Aber wenn er sagt so, er will halt das Augenmerk auf die Story legen und will das halt nicht blenden mit irgendwelchen Riesenstars,
naja,
dann will er talentierte Leute
nehmen. Ich meine, er ist ja selber mit drin. Ne? Er spielt ja diesen CIA-Menschen Jim Bird.
Ja, eben.
Und George Clooney war zum damaligen Zeitpunkt, also vielleicht noch nicht auf dem Höhepunkt, aber auf jeden Fall auf einem sehr hohen Punkt in seiner Karriere.
Gerade durch From Dusk Till Dawn und Out of Sight und so hat er seine Filmkarriere ziemlich ins Rollen gebracht. Also
eben.
Definitiv.
Und in den 2000ern ging das ja ziemlich rund mit ihm. Hat sich hier übrigens natürlich auch gleich eine vom Set gekrallt, ne, die er dann nach den Dreharbeiten gedatet hat.
Ach.
Ich weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnerst, wo Chuck Barris auf so einer Party ist bei jemandem zu Hause und da gibt es dann so einen riesen Pool. Und dann ist da eine im Pool, die ihn so anlächelt und offensichtlich nichts anhat. Und er läuft neben dem Pool her, neben ihr, und sie schwimmt dann in so eine Grotte rein und er folgt ihr halt.
Boah, keine Chance.
Ja, whatever. Diese Dame hat sich George Clooney nach den Dreharbeiten geschnappt.
Erinnert mich allerdings ein bisschen ans Blub-Badeparadies. Ja? Da hatten die auch so ein paar Grotten, wo man reinschwimmen konnte.
So. Ja. Ja, und ich habe jetzt Julia Roberts erwähnt und eben, dass es nicht Nicole Kidman wurde. Wir haben auch noch Maggie Gyllenhaal, Rutger Hauer und eben die eben angesprochenen vielen Cameos von diversen Leuten. Ja, also so viel sowieso mal zur Handlung. Und an Trivia Facts gibt es noch eine interessante Sache, das ist, glaube ich, ziemlich erheblich hier. Die CIA hat komplett bestritten, dass Chuck Barris jemals für sie gearbeitet hat. Was jetzt natürlich nicht wirklich was sagt, ne, weil ich glaube, das liegt ja in der Natur der CIA, dass die nicht wirklich raushauen, ja, der hat für uns gearbeitet und der auch noch und der sowieso.
Eben.
Deswegen, man weiß es nicht, aber es wird halt von allen Seiten schon eher belächelt, was Chuck Barris hier alles behauptet, weil da kommen dann doch eine Menge Leute zusammen, die er auf dem Gewissen haben soll. Und das alles halt parallel zu dieser Karriere, weil er ja schon eine sehr prominente Figur war, weil das wirklich, also gerade auch so diese Gong-Show, und der hat wirklich Shows produziert, die er dann eben selber auch gehostet hat, die wirklich groß waren, wo wirklich ein Millionenpublikum mit angesprochen hat und so. Also der war schon auch eben eine Figur des öffentlichen Lebens. Und dass so einer dann eben behauptet, dass er halt noch ein Doppelleben als Figur im Schatten führt, wo er halt irgendwie nach Europa reist und dann in Ostberlin irgendwelche Leute umbringt.
Ja, schon krass.
Das ist natürlich, klingt ziemlich wild, aber das macht den Film auch irgendwie sehr schön. Auch wenn der in der Kritik nicht so wahnsinnig gut wegkam, wie ich dann gesehen habe. Aber das war für mich sowieso ein cooler Moment, weil das jetzt wieder mal so ein glückliches Timing-Ding ist. Weil ich mir den diese Woche angeguckt habe und dann gelesen habe, dass die im April diesen Jahres bekannt gegeben haben, dass ein Serienprojekt von diesem Stoff gemacht werden soll.
Oh ja.
Wo wieder George Clooney Regie führt und Sam Rockwell auch Regie führen wird. Und Chuck Barris soll da von Justin Timberlake gespielt werden.
Justin Timberlake soll ihn spielen, okay. Da weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll.
Ich find's ja spannend. Also, weil der Typ gerade, ich habe mir dann auch mal so ein paar Originalaufnahmen von ihm angeguckt und Sam Rockwell hat es grandios gemacht, weil der hatte ja so ein paar Manierismen, weil der war nicht besonders gut vor der Kamera. Mhm. Chuck Barris war immer super angespannt, total nervös und hat sich sehr stark in seiner Art zu sprechen manifestiert und vor allem auch in der Körperlichkeit. Der hat dann immer so ein nervöses Klatschen zwischen den Sätzen, hat dann immer irgendwie was gesagt und hat es richtig gemerkt, so schwitz, schwitz, schwitz und dann klatscht er so in die Hände und redet weiter und das hat Sam Rockwell so geil adaptiert und also es gibt ganz viele solche Manierismen, die der hatte. Der konnte auch noch Chuck Barris treffen für die Dreharbeiten, also hat sich da auch so ein bisschen was abgeguckt von ihm. Auch wenn er da natürlich schon mächtig in die Jahre gekommen war, aber abgefahrener also Typ. Ich glaube 2017 ist er gestorben oder so.
Ach doch, nicht so lange her, okay.
Ja. Ja, abgefahrene Geschichte und auch irgendwie ein abgefahrener Film. Und was jetzt noch nicht so richtig durchkam, ist eben diese Charlie Kaufman Sachen. Wir haben es schon angedeutet, George Clooney hat das hier schon ziemlich runtergefahren. Das, was man sonst so von Kaufman kennt, jetzt an den Filmen, die ich bisher hier besprochen habe. Ich finde trotzdem, dass es da ist. Vor allem es geht mal los mit solchen Sachen, wie die manche Szenen ineinander übergehen lassen. Dass du halt reale Sets hast, das kennen wir auch von so Michel Gondry ja auch, dass du so reale Sets hast, wo er dann aus dem Set läuft und plötzlich in einem anderen realen Set steht. Mhm. Also, dass sich das Set quasi im Take verändert. Durch solche Geschichten sieht man das. Und dann hast du schon auch noch vereinzelte Szenen, wo du merkst, das ist gerade nicht Teil der realen Handlung, sondern das ist hier was, was sich in seinem Kopf abspielt. Mhm. Und durch solche Elemente hat man schon noch das Gefühl, hier in einem Charlie Kaufman Drehbuch zu sein. Aber es wäre schon geil gewesen, diese Geschichte eben dann auch mal Vollgas in dem Stil von einem Being John Malkovich oder sowas zu sehen. Mhm. Und wer weiß, vielleicht machen sie das ja in einem Serienprojekt.
Vielleicht holen sie es danach.
Ja. Also ich habe noch nicht in Erfahrung bringen können, wer dann das Drehbuch für die Serie schreiben wird. Aber wäre natürlich schön, wenn die sich da auch an Kaufmann orientieren würden. Mhm. Mal gucken. Das weiß ich nicht. Und ich meine, so ist ein Film entstanden, der ist jetzt natürlich, das ist zweifelsohne nicht der größte Film aller Zeiten und auch auf gar keinen Fall der beste Charlie Kaufman-Film. Deswegen kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen, dass er sich da so ein bisschen von distanziert. 30 Millionen hat das Ding gekostet, hat nur knapp drüber eingespielt. Also für alle Beteiligten eine ziemliche Nullrechnung. Aber ich denke trotzdem, dass das für Clooney ja sehr offensichtlich oder nachgewiesenermaßen ein guter Start war, weil der hat ja mittlerweile wirklich ein paar, ich glaube es sind auch nur 11 Regie-Credits, die er hat oder so. Aber der hat ja schon die eine oder andere gute Sache gemacht.
Aber es waren schon, also primär waren es alles Prestigeprojekte bei ihm. Also der hat, glaube ich, noch nie so den Riesenhit gelandet. Sondern das waren alles so Kritikerlieblinge und Sachen, die so teilweise solide im Kino gelaufen sind. Aber noch nie so das Überding, wo er jetzt richtig viel dem Studio eingebracht hat.
Nee, das auf keinen Fall. Also der wahnsinnig kommerzielle Erfolg ist ihm als Regisseur bisher, glaube ich, ausgeblieben. Aber
talentiert hinter der Kamera, definitiv.
Ja, und vor allem finde ich es halt auch cool, dass gerade weil er ja schon auch über dieses Pretty Boy-Image halt hochgekommen ist, dass er sich dann in dem Moment, wo er so ein bisschen am Hebel sitzt, wenn es um die kreative Gestaltung geht, dass er sich eben Stoffen widmet,
anspruchsvolles Zeug,
die sehr viel anspruchsvoller sind. Und ja, finde ich cool. Ich mag George Clooney eh. Also ich finde auch, dass der als Schauspieler oftmals unterschätzt ist.
Finde ich auch. Ich finde ihn hinter der Kamera und vor der Kamera gut. Also ich bin ein Fan von Clooney.
Ja, aber es gibt schon immer noch Leute, die George Clooney eben nicht als so ernstzunehmenden Schauspieler wahrnehmen, sondern eben so ein bisschen als Werbegesicht, Pretty Boy.
Ja, die gibt's.
Rom-Com-Typ.
So. Er hat auch wirklich mittlerweile oft gezeigt, Michael Clayton und The American und so, dass er halt wirklich kann, so, weißt du?
Ja, aber es ist das, aber das ist halt eben für Leute wie uns, die da so ein bisschen in der Materie sind und auch aktiv nach Filmen suchen, die so ein bisschen dem großen Publikum irgendwie völlig entgehen, weil das ist es halt, wenn es jetzt nicht der Riesen-Blockbuster ist, wo der dabei ist, dann kriegst du das unter Umständen nicht mit.
Ja, also der normale Popcorn-Gänger hat ihn vielleicht maximal in From Dusk Till Dawn und Ocean's 11 gesehen und da kann man schon, weiß nicht, da zeigt er nicht seine volle Bandbreite.
So. Ja, eben. Und gerade wenn du das den halt so auf die Oceans-Filme beschränkst, dann hast du natürlich ein sehr einseitiges Bild von einem George Clooney.
Das stimmt.
Ja, also auf jeden Fall ein interessanter Film. Ich habe den gern geguckt, auch wenn das, der hat definitiv ein paar Macken.
Mhm.
Aber ich bin hier sehr gut über die Lauflänge gekommen, geht eine Stunde 53 Minuten. Und ich gucke halt auch Sam Rockwell einfach gerne zu. Und die spielen das hier alle grandios. Also ist wirklich schön gemacht. Die machen hier auch viel Interessantes mit den Farben, ne? So, also dass dann eben manche Elemente im Bild plötzlich total entsättigt sind. Und alles, was sowieso in seiner Gameshow ist, ist dann immer super bunt.
Mhm.
Und dann hast du aber immer so auch mit unter dem Blick nach draußen und da ist es dann eben total entsättigt bis schwarz-weiß und die machen hier recht viel mit Farben und Stimmung und Musik. Es hat der Film hat an manchen Stellen so einen wahnsinnig seltsamen Look.
Mhm.
Und also allein auch dadurch habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Charlie Kaufman-Ding da bedient wird, aber es ist definitiv jetzt so in seiner Reihe nicht der stärkste. Aber ich mochte ihn trotzdem. Ich fand den gut und hab den gerne geguckt. So viel dazu. Dann die Zahlen. 7,0 auf IMDb. Metascore ist bei 67. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 7,2 und vom Publikum 3,7. Letterboxd 3,4.
So, nun wird dein Gegenüber deine möglichen Punkte raten.
Mhm.
Und der rät 7,5.
Das ist richtig. Siehste, hab ich doch gesagt.
7 gibt's von mir. Aber wirklich sehr, sehr weiter Rückerinnerung an mein Kinoerlebnis damals, weil das blieb bei dieser Einmalsicht.
Ah, den hast du im Kino gesehen?
Den habe ich im Kino gesehen damals und fand ihn okay. Und deswegen habe ich dem Rückwirkung mit 7 gegeben. Vielleicht wird das irgendwann mal korrigiert, wenn ich den dann nochmal neu sichte.
Ja, ich finde 7 geht auch vollkommen klar. Also irgendwo in dem Segment.
Ist nicht so weit weg, ja.
Nee, in dem Segment befindet er sich. Also ja, eben kann mich eigentlich nur wiederholen. Ich habe den trotzdem gern geguckt.
Ja, ich bin bei dir. Ist ein auf jeden Fall ein sehenswerter Film, aber auch viele Schauspieler spielen damit, die ich halt gerne sehe.
Mhm.
Aber hat mich jetzt nicht so mega aus den Socken gerissen, aber da bist du ja auch.
Ja.
Alright.
Ah, Sam Rockwell ist einfach ein geiler Schauspieler, Alter.
Der ist mega, Mann.
Ja.
Den sehe ich zu gerne zu. Und das war die Zeit, wo ich ihn gesehen habe in Tricks, neben Nicolas Cage. Wo die beide so diese Hochstapler spielen, diese Trickbetrüger. Das ist ein super Film.
Mhm.
Und da ist mir Sam Rockwell aufgefallen. Weil davor kannte ich natürlich Drei Engel für Charlie und so als Antagonist. Klar, schon mal gesehen.
Ja.
Aber bei Tricks, Alter, da dachte ich so, Alter, wie geil ist dieser Typ bitte, der neben Nicolas Cage da zweite Hauptrolle übernimmt. Da ist er mir zum ersten Mal aufgefallen und seitdem weiß ich, okay, wer Sam Rockwell ist und habe mir voll viel Filme von
ihm angeguckt. Tricks habe ich ja nie gesehen.
Oh, der ist super, Alter, den musst du gucken.
Ja?
Das ist eins von Nicolas Cage. Das war diese Hochphase von Nicolas Cage, wo der so Lord of War rausgebracht hat und Tricks und so und hat hintereinander mega Filme rausgeboxt. Den musst du unbedingt sehen, der ist mega.
Okay.
Der ist wirklich sehr, sehr gut.
Also ich muss gestehen, bei Sam Rockwell hat es bei mir einen Moment länger gedauert.
Mhm.
Bei
Moon
klar,
spätestens.
Also, eben, aber Moon war ja erst 2009.
Ja, klar.
Bei Moon, klar, fand ich großartig. Wobei, stimmt, bei Choke war er ja auch dabei, aber da ist er mir nicht so hängen geblieben. Ey, Frost Nixon.
Hab ich auch gesehen.
Und Frost Nixon war auch alles vor Moon, wie krass, ne? Weil krass. Frost Nixon.
Stimmt, der war auch davor.
Da sind mir die Hauptrollen halt primär aufgefallen. Da hätte ich ihn jetzt nicht.
Ja, der war auch eine Zeit lang so ein klassischer Nebendarsteller.
Total. Hat
so Hauptrollen gespielt, aber man hat ihn oft so in einer Nebenrolle gesehen.
Nee, Moon war da echt so eine Art Durchbruch, ne?
Das stimmt.
Alter, der war bei Galaxy Quest schon dabei. Krass. Green Mile?
Das stimmt.
Fuck.
Stimmt,
ja, das ist so rückwirkend alles klar, aber.
Ja, ist ein krasser Typ. Ich sehe den unheimlich gerne.
Mhm.
Absolut.
Hat vor allem, das ist für mich auch so ein bisschen wie bei Edward Norton. Ich müsste die Filme, wo ich ihn schlecht fand oder auch nicht gut, echt suchen.
Mhm.
Oder würde der spontan einer anfallen?
Nee. Also mir würden ein paar durchschnittliche einfallen, aber ein schlechter nicht wirklich auf Anhieb.
Okay.
Ich würde mal sagen, die gibt es bestimmt, aber also es gab zum Beispiel diesen Film, wo Robert De Niro seinen Vater spielt und das geht um seine Bruder-Schwester-Beziehung. Robert De Niro war der Vater. um die Konstellation zwischen denen. Das war so ein kleines Familiendrama. Die Schwester von ihm wurde auch von irgendjemandem Prominentes gespielt. Ich habe jetzt den Namen vergessen vom Film und weiß auch nicht mehr, wer die Schwester gespielt hat. Der Film war zum Beispiel ganz nice. Also der war nett, aber das war jetzt zum Beispiel kein Highlight.
Mhm. Ach Gott, du meinst Everybody's Fine?
Everybody's Fine, genau so hieß der.
Mhm.
Genau den meinte ich. Der ist zum Beispiel okay.
Ja.
Der fällt mir jetzt so bei den Durchschnittlichen ein, also bei denen, die jetzt...
Ja, aber es geht ja um seine Performance. Es geht jetzt nicht um darum, ob es ein guter Film ist, weil also da gibt es natürlich einige, die jetzt nicht der wahnsinnige Brecher sind.
Also wenn es um seine Performance geht, der ist immer gut. Da würde ich nie sagen, dass der irgendwie ausbricht.
Okay.
Ja. Der macht mir sogar einen Dreiengel für Charlie Spaß so.
Ja, ja, eben.
Wenn es natürlich kein guter Film ist, aber selbst da gucke ich Sam Rockwell gerne zu.
Ja.
Okay. Ja,
so, jetzt du.
Ja, Sam Rockwell spielt in meinem nächsten Film keine Rolle.
Schade.
Der war, glaube ich, auch noch gar nicht auf der Welt, als dieser Film gedreht worden ist, nämlich im Jahr 1964. Es geht in das Jahr und da habe ich eine Komödie gesehen.
Da hast du auf jeden Fall schon mal recht, weil der Herr ist Jahrgang 68.
Siehst du? Und das geht eher in den Bereich, wo dein als erstes vorgestellter Film vielleicht spielt. Also in der Ära befinden wir uns gerade. Und es geht in die Filmografie von Jerry Lewis mal wieder.
Oh, geil.
Von dem habe ich mir einen Film angeguckt. The Disorderly Orderly heißt der Film. Der Tölpel vom Dienst auf Deutsch.
Mhm.
So steht es dann in der TV-Spielfilm, steht da, wenn er dann auf Sat.1 läuft um 15.15 Uhr, steht da unter Der Tölpel vom Dienst.
Yes!
Ja. Und Regisseur und Drehbuchautor war mal wieder Frank Tashlin, der insgesamt 9 Filme mit ihm gedreht hat. Das ist der letzte gemeinsame Film mit Jerry Lewis und Frank Tashlin. Cinderfeller hatte ich hier schon, ist von Frank Tashlin. Du hattest Artists and Models, ist von Frank Tashlin. Also die beiden haben schon öfter zusammengearbeitet. Und man sieht auch immer wieder so ähnliche Gesichter, die man schon in einem Jerry Lewis Film gesehen hat. Jetzt vor der Kamera, von den Schauspielerinnen und von den Darstellern, die immer wieder in seinen Film auftauchen, finde ich ganz interessant. Kennst du The Disorderly Orderly?
Boah, da haben wir ja schon mal festgestellt, dass bei Filmen aus der Zeit mit den Namen so eine Sache ist.
Musst du erstmal hören, worum es da geht.
Erzählen, worum es da geht, ja.
Gerne. Das ist eine recht charmante Eröffnungssequenz. Wir sehen erstmal Jerry Lewis als Soldat irgendwie im Wald umirren und sich hektisch umgucken. Hat aber so eine Bürgerkriegsuniform. Also es ist jetzt nicht so irgendwie ein aktuellerer Krieg in den 60ern gewesen, sondern das ist irgendwie so bürgerkriegsmäßig gewesen. Da wird halt angegriffen und erschreckt sich und schreit halt voll in Panisch und dann ist so Cut. Und dann ist so eine zweite Szene, wo er so einen Bergsteiger spielt. Und dann siehst du auf einmal, wie er so einen Berg erklimmt und so hin und her und klettert so an die Spitze und freut sich so voll und guckt dann so runter und dann wird ihm voll schwindelig und du siehst ihn so wegkippen.
Mhm.
Also er ist offensichtlich ein ängstlicher Typ und gerät schnell in Panik. Und dann ist eine dritte Szene, wo er einen Krankenpfleger spielt. Da kommt dann so ein OP rein. Die OP ist so aus der POV von dem Patienten. Du siehst praktisch so die Beine von dem Patienten und du siehst halt, wie er so schreit, oh Gott. Und schreit und ruft halt kurz so, weißt du, hat halt auch so einen kurzen Schmerzlaut und kippt dann zur Seite. Und das ist ganz interessant, weil der Film fragt sich, okay, welchen von diesen drei Angsthasen hier werden wir in diesem Film begleiten? Und dann gibt es nochmal so ein Splitscreen, wo halt dieser Soldat links ist, in der Mitte ist halt praktisch der Bergsteiger und rechts ist praktisch der Krankenpfleger. Und dann blendet der Screen auf den Krankenpfleger, denn um den geht es in diesem Film.
Und was mit den anderen beiden?
Gar nichts, das ist halt so eine Einführung so von wegen so, ja, um wen geht es hier in diesem Film? Geht es diesmal um den Bergsteiger, geht es um den Soldaten und bla bla bla.
Ach so, ich deswegen dachte,
das war so eine charmante Öffnungssequenz, wo...
Ja, aber ich dachte, das läuft drauf raus, dass er irgendwie Schauspieler ist und wir haben ihn halt jetzt an unterschiedlichen Sets gesehen.
Nee, gar nicht. Das spielt überhaupt keine Rolle weiterhin.
Okay.
Das ist einfach nur so...
Ist ja abgefahren.
Einfach nur so, um wen geht es hier eigentlich von den dreien? Natürlich alles ähnliche Typen in verschiedenen Szenarien, weißt du? Was zum Beispiel auch wieder so ein kleiner Seitenhieb auf Jerry Lewis ist, weil er spielt ja auch letztendlich mal einen Polizisten und mal einen Clown und mal einen Sekretär und jetzt spielt er halt einen Krankenpfleger. Aber er ist ja immer so dieser liebenswerte Tölpel.
Ja, genau. Eben, ja.
Und das ist er hier auch. Er ist liebenswert, aber tollpatschig. So, dass die Verletzten und Kranken in diesem Krankenhaus, wo er als Krankenpfleger arbeitet, meist sich noch verschlechtern vom Zustand, würde ich eher sagen. Also ich will jetzt nicht zu viel verraten. Aber er sorgt schon dafür, dass so ein Gipsbein noch mehr wehtut, als es schon vorher wehgetan hat. Und das war am Anfang, also so die erste Hälfte des Films war das sehr, sehr verhaltenlustig. Und da dachte ich schon die ganze Zeit, okay, das ist kein Highlight aus Jerry Lewis' Filmografie. Du hast halt so eine Szene, wo er so reinkommt und du hast halt überall dieses von wegen Please Be Quiet Schilder und der beißt ja so einen Apfel und du hast halt so ein überlautes Geräusch, als er diesen Apfel gebissen hat.
Mhm.
Und alles bleibt dann so stehen und ist total schockiert. So, ich dann denke so, okay. Oder in einer Szene siehst du halt einen so einen Schauspieler, wie er mit so einer Zwangsjacke aus dem Krankenwagen praktisch rausrennt und Jerry Lewis soll ihn wieder einfangen, so, weißt du, weil er den Krankenpfleger gerade entwischt ist. Und dann rennt Jerry Lewis ihn hinterher, geht um die Ecke und kommt dann zurück und er selber hat die Zwangsjacke an und kann sich aber nicht richtig bewegen damit und kriegt so ein bisschen Leonardo DiCaprio Wolf of Wall Street mäßig so über den Boden.
Ja.
Und dann siehst du, wie ihn so eine Schnecke neben ihm überholt. Das ist schon ganz lustig. Aber es ist auch nicht wirklich geil. Das mit der Schnecke ist übrigens interessant, weil du hast ja mehrere Spezialeffekte drin, was ich noch nicht gesehen habe bei einem Jerry Lewis Film. Zum Beispiel diese Schnecke war animiert und dann hast du eine andere Szene, wo er so schnipst und dann macht er auf einmal Feuer mit seinem Daumen.
Oh, ich kann mich an den Film erinnern.
Und dann brennt der Daumen und so weiter und der rennt halt so zu diesem Springbrunnen, um den Daumen zu löschen.
Ja, weil das dachte, okay, Ding, krass. Das ist ja von Stan und Laurel, oder nicht?
Kannst du recht haben,
bin weil ich mir das, nicht sicher. Doch, das hat ja...
Hat er geklaut, der Schuft.
Ey, klar, Mann, das ist doch von hier... Doch, klar, war das nicht von denen?
Ich weiß nicht, das, kannst du recht haben, ey. Wie viel Stan und Laurel vor allen Dingen.
Stan Laurel gesagt, ne? Das ja, stammt von Stan dir damals. Laurel,
ja, das war mein Copyright von dir.
Ja, eben, fuck. Ich erinnere mich da an unsere Rezension.
Aber geil ist, dass ich derjenige bin, dem diesmal auffällt, so dass da irgendwas falsch ist.
Oh Gott.
Ja,
ja von
Laurel und Hardy natürlich.
Laurel und Hardy, eben.
Kannst recht haben, aber bin mir nicht sicher. Ich habe auch nicht alles 100% gesehen oder zumindest mir nicht alles gemerkt, was da war. Ja, und auch dieses Feuer an seinem Daumen ist ja ein Spezialeffekt praktisch in diesem Moment. Das,
aber weißt du, wie die das gemacht haben?
Nee, habe ich nicht. Hab kein Making-of gefunden
von dem Film. Nee, weil du auch sagst, die Schnecke ist animiert. Also,
das sieht man.
Ja, aber wie ist die animiert? Ist das eine Zeichentrickschnecke oder was?
Nee, nicht so richtig Zeichentrick. Also es ist so eine Mischung aus Zeichentrickschnecke. so eine Walt Disney Mary Poppins Schnecke. Nein, Mann, es ist keine richtige Zeichentrickschnecke. Aber du siehst schon, dass sie nicht echt ist. Also siehst, dass sie animiert ist.
Wie haben die denn damals eine Schnecke animiert, Alter? Wenn sie nicht gezeichnet haben.
Naja,
also ist das eine Stop-Motion-Schnecke? Oder?
Nee, Stop-Motion ist es auch nicht. Das ist so reinkopiert.
CGI, ne?
CGI, genau. Jerry Lewis hat die CGI begründet.
1964.
Mhm. Bester Animationsfilm, Disorderly Orderly im Jahre 1964. Genau.
Der ganz frühe James Cameron.
Ja, na guck dir mal die Szene an. Also man sieht auf jeden Fall, dass die Schnecke nicht echt ist. Ist so.
Ja, ich frage mich halt die ganze Zeit nur, was sie gemacht haben, Alter.
Ja, ich weiß schon, was du stellst dir jetzt hier so eine lächelnde Alice im Wunderland-Schnecke vor oder so. Genau. Nein, so sieht die nicht aus.
Schade eigentlich.
So mit so einem rosa Schnecken aus.
Ja, genau.
Nein.
So eine Turbo-Schnecke, Alter.
Ja. Bei Schnecken geht es natürlich um Turbo. Da müssen wir auch mal ein Losthema machen. Die besten Filme mit Schnecken.
Wäre dabei, dein Film?
Der wäre dabei, ja.
Ja? Okay.
Aber auch nur... Weil mir vielleicht 2,5 Filme einfallen, wo eine Schnecke eine Rolle spielt.
2,5 voll.
Ja.
Was ist denn der halbe Film mit der Schnecke? 2 haben wir jetzt schon.
Ja, Turbo, den habe ich halt nicht gesehen.
Nee, der ist ja voll mit Schnecken.
Ach, der ist voll mit Schnecken?
Ja.
Okay. Ja gut, dann sind es 3. Frag mich nicht nach dem zweiten, der muss mir noch einfallen.
Ja, okay.
Ich habe schon gerechnet, dass mir ein zweiter Film wahrscheinlich noch eingefallen wäre, wo irgendeine Schnecke eine Rolle spielt.
Oh Mann, ich sehe es schon kommen. Es landen wirklich demnächst einige Filme im Auftragsfilm-Topf, wo es um Schnecken geht. Das ja, wird auf jeden Fall auch noch drauf rauslaufen, dass du Turbo gucken musst.
Nee, du hast es verdient, definitiv dein Turbo nochmal zu rezensieren, so wie du den gefeiert hast als besten Sportfilm aller Zeiten und weiß ich was alles.
Das ist so geil, wie reißerisch du das wieder darstellst. Ich habe den in unserem Sportfilm-Thema mitgelistet und jetzt ist es schon der beste Sportfilm aller Zeiten. So vergiss Rocky und alles, was es da
ich
gibt.
So Raging Bull und Rocky und dann kommt er mit Turbo, Alter. What the fuck? Das war einer der größten What the fuck-Momente in diesem Podcast, ey.
Ja, aber vielleicht ist es so wie mit dem Lego-Movie. Du denkst die ganze Zeit, es ist voll der Kindershit und eigentlich ist es voll gut.
Vielleicht, okay, ich lasse mich überraschen. Aber wenn du das losziehen solltest, dann ist es wahrscheinlich nichts, was ich tauschen würde. So viel kann ich dir verraten.
Alter, Snoop Dogg spricht eine Schnecke. Komm schon.
Das ist natürlich ein Highlight. Ist keine schlechte Besetzung, auf jeden Fall. Ja, Sprecher. Er ist schon nicht der energiegeladenste, sag ich mal, nee, so von der Stimme.
Das ist die tiefenentspannteste Schnecke bei denen.
Passt. So, jetzt sind wir ein bisschen von dem Jerry Lewis Film hier abgekommen.
Ach so, nee, wir waren ja bei seinem
Moment
mit der Schnecke und dem Spezialeffekt, ja.
Interessant auch an dem Film, es gibt so 1-2 Meter-Jokes. Er kommt an so einem Reisebüro vorbei und in dem Reisebüro-Schaufenster ist eine Werbetafel, wo drauf steht: Bordkino, Jerry Lewis in Disorderly Orderly.
Oh.
Also der eigene Film läuft praktisch in dem Flieger, in dem Reisebüro und so, ist auch ganz abgefahren. Ja, und dann im Laufe des Films kommt eine Selbstmordpatientin in dieses Krankenhaus, in die Klinik, und Jerry, beziehungsweise Jerome, wie er in dem Film heißt, verliebt sich in sie. Und das ist eine Schauspielerin. Und das sorgt dafür, dass es so ein paar Seitenhiebe auf Hollywood gibt, weil da wird nämlich diskutiert, dass sie nämlich kein Geld mehr hat und der Direktor von dem Krankenhaus sagt, wenn sie kein Geld hat, dann soll sie nicht hier rumhängen, schafft sie raus. Wieso ist überhaupt die psychiatrische Abteilung so leer? Weil wir sind doch in L.A., wir sind in Hollywood und die ganze Schauspielbranche und so weiter müsste doch eigentlich hier rumhängen. Warum sind hier so wenig Leute? Was wiederum so ein kleiner Seitenhieb ist auf Hollywood und auf die Industrie. Gleichzeitig kritisieren die auch ein bisschen das US-Krankheitssystem. Durch dieses von wegen so, ja, schafft die Leute mal raus, die nichts bezahlen und die uns kein Geld bringen und so. Ist schon ganz interessant.
Ich glaube es ja, dass es Gesundheitssystem heißt, aber Krankheitssystem ist ja auch schön.
Ich meine natürlich das Gesundheitssystem. Ich habe beim Aussprechen gedacht, es irgendwas stimmt an dem Wort nicht.
Ja.
Ich hätte es jetzt eloquent, hätte ich es einfach überspielt. Hätte so getan, als wenn es stimmt, so wie immer. Ja.
Ich so, Krankheitssystem. I really can't explain everything to you.
I can, but I don't want to. Ach so, ja, so die Masche.
Erklär das mal.
Ja, natürlich das Gesundheitssystem. Und ich fand den Film eigentlich so bis dato, also wenn man drüber nachdenkt, so mit diesen Seitenhieben auf Hollywood und so, das war schon ganz interessant. Aber ich fand ihn die ganze Zeit jetzt nicht besonders gut.
Wie, aber du meintest doch vorhin, na, so die erste Hälfte dachtest du, okay, das ist ja kein Highlight, das ist nicht witzig. Und dann dachte ich, jetzt kommt der Twist, dass die zweite Hälfte dann plötzlich was offenbart hat, was du bis dahin nicht gesehen hast.
Nee, der Twist ist tatsächlich, dass der Patient Disorderly sich im Laufe des Films von der Kurve auf jeden Fall erholt hat.
Mhm.
Denn das Finale, das ist wiederum extrem spektakulär.
Okay.
Das ist großartig. Also es ist wirklich Slapstick vom Allerfeinsten. Aber wie ich schon meinte, die erste Hälfte ist nicht so doll. Da waren jetzt nicht viele Lacher dabei. Also insofern ist das jetzt nicht ein Jerry Lewis Highlight. Dann, da hätte ich wahrscheinlich gesagt, guckt euch lieber andere Filme mit ihm an.
Mhm.
Aber wie gesagt, Finale war gut und dann in der zweiten Hälfte hat er schon ein bisschen an Tempo gewonnen. Da hat er mir dann noch gefallen.
Okay.
Hat eine passende Tagline.
Mhm.
Die geht so: Boy, were they shorthanded at that hospital?
Ah, wenn sie so jemanden angestellt haben.
Wenn so einer da gearbeitet hat, richtig. Mhm. Weil der hat schon für eine Menge Unfug da gesorgt.
Okay.
Und eine Menge Unheil angerichtet, obwohl er es nicht wollte. Ja, ist schon ein geiler Typ. Ich habe mir so die Outtakes angeguckt von den Szenen, wo er halt gedreht hat. Und da ist halt eine Szene, wo er so um die Ecke kommt.
Ja.
Und da gab es irgendwie 20 Outtakes.
Was?
Wo er halt einmal sich so einen Tontechniker geschnappt hat und dann so um die Ecke mit dem gekommen ist und den so geküsst hat. Und er meint so, he kissed me on the mouth und so, weißt du, mit der Tontechniker so. Dann die nächste Szene, die er drehen sollte, wo er um die Ecke kam, so, da hat er sich irgendein Requisit genommen und hat dann so getan, als wenn er so ein Funker ist im Krieg, so, weißt du.
Mhm.
Meinte so schnell, zero, zero, we're in danger und so und funkt so ran. Und dann kam er ständig mit irgendwelchen Sachen an, die er da gefunden hat in diesem Zimmer.
Er musste immer nur ums Eck kommen.
Ums Eck kommen. Und er hat ständig irgendeine Scheiße gebaut und hat dann irgendwelche Sachen mitgenommen. Und er meinte so, we have no more props. Aber meinte so, da kam er so lachend raus, so, weißt du, meinte so, ey, da ist nichts mehr, was er sich irgendwie, was er mitnehmen kann oder womit er irgendwie was machen kann, womit er spielen kann. Super lustig, dass er da die ganze Crew zum Lachen gebracht hat und so. Also, ist schon ein krasser Entertainer gewesen.
Mhm.
Der Jerry.
Ja, Mann, geiler Typ.
Ja, so ein typischer 90-Minüter. Der Tölpe vom Dienst und das wär's von mir. Meinerseits, viel mehr gibt's hier nicht zu berichten.
Unterm Strich fandst du ihn gut, hast du gesagt.
Ja, die zweite Hälfte hat ein bisschen dann gewonnen, also unterm Strich fand ich ihn okay. Gut ist vielleicht ein bisschen zu viel. Das ist jetzt nicht einer seiner besten.
Mhm.
Ja?
Mhm.
IMDb 6,4. Metascore gibt's nicht, dafür ist der Film zu alt. Rotten Tomatoes 6,0. 3,8 von der Audience und Letterboxd gibt eine 3,2.
Hm.
Die sind auch jetzt nicht so mega begeistert, alle.
Ja. Ich finde, einen Tick besser klingt's ja. Also, okay, ist natürlich auch so. Kann alles sein. Es fühlt sich so an, als wäre es zu hoch, aber ich sag trotzdem mal 7.
7 ist ein Tick zu hoch, ja.
6,5.
Ja, ist eine 6,5.
Shit. Ja, habe ich geahnt. War mal wieder zu optimistisch.
6,5.
Na gut.
Ja, manchmal schwanke ich ja, aber das Schwanken war ja tatsächlich eher zwischen 5,5, so wie der Film angefangen hat, und dann doch noch auf eine 6,5 gekommen ist. Also Schwanken war eher zwischen 6 und 6,5.
Okay.
Weil man muss schon die erste Hälfte so durchsitzen, dann wird's lustig.
Mhm.
The Disorderly Orderly, der Tölpe vom Dienst aus dem Jahre 1964. Okay. Abgeschlossen.
Sehr gut. Dann kommen wir ja schon zu unserer Hausaufgabe.
Das machen wir. Dann machen wir jetzt die Hausaufgabe von unserem Kumpel Dennis.
Ja, The Lego Batman Movie.
Ja, hat er uns mal diesmal einen Film aufgetragen, den ich tatsächlich offiziell auch sehen wollte.
Das war jetzt aber dein erster Lego-Film, oder? Oder war das...
What?
Nee, wie war das denn? Hast du nicht beim Lego-Movie, hast du dich ewig geweigert und hast du den dann schlussendlich mal gesehen?
Den habe ich dann, ja, klar. Ich habe ja gesagt, Chris hat mir den empfohlen. Und meinte, ich soll mir den angucken. Dann habe ich mir angeguckt. Das ist aber auch schon Jahre her.
Okay.
Aber den zweiten Lego-Movie habe ich auch gesehen.
Mhm. Okay, aber mal, den kanntest du noch
da
nicht.
Da habe ich Punkte nachgereicht und den kannte ich noch nicht, ne.
Okay, und Lego Ninjago-Movie kennst du auch noch nicht?
Nee, den kenne ich auch nicht. Das ist jetzt quasi der dritte.
Okay.
Erstsichtung.
Mhm.
Und ich glaube, bei IMDb noch nie so viele Genres gesehen wie hier, Alter. Die sie hier aufgelistet haben. Ey. Hast du das mal gesehen?
Ja, ja, ist krass.
Animation, Action, Abenteuer, Komödie, Krimi, Familienfilm, Fantasy, Liebesfilm und Science Fiction.
Aber mal alles.
Da haben sie alles mal einfach reingepackt, so was man irgendwie ein Genre nennen kann. Ne?
Ja.
Krasses Ding. Bei dir, war das eine Zweitsichtung?
Ja, ich kannte den schon.
Du kanntest ihn schon, genau, hatte ich richtig in Erinnerung.
Ja.
Alright, den Regisseur hattest du auch neulich mal.
Den hatte ich, glaube ich, schon mehrfach, ne?
Mehrfach sogar.
Aber ja, stimmt, zuletzt mit The Tomorrow War.
Genau, ja. Den hat er inszeniert.
Ja, der hat auch von Robot Chicken hat er schon sehr viel gemacht.
Hm.
Chris McKay.
Daddy ist, ja, Chris McKay.
Und bei den Autoren, Alter, ich habe sie mal gezählt, 14 an der Zahl.
Ja, lass mal.
Ey, also, was geht denn da ab?
4 verschiedene Drehbuchautoren, Storywriter nochmal separat, dann die ganzen Creator natürlich von den Figuren, die irgendwie ursprünglich die Figuren konzipiert haben. Also, da werden wir jetzt nicht die Namen aufzählen.
Ja.
Aber ja, 14 Namen. Aber auch die Besetzungsliste ist sehr, sehr umfangreich, wie schon vorhin angekündigt.
Ja.
Da taucht einiges auf.
Ja, das ist wirklich krass, ja.
Ja, vielleicht kommen wir da später zu oder sollen wir die jetzt einfach mal runterrattern? Was sagst du?
Lass erstmal zur Handlung
was
erzählen, oder?
Gerne.
Willst du das machen?
Naja, komm, führ mal deine Lego-Serie weiter fort.
Naja, ich finde, gerade nachdem du den das erste Mal gesehen hast, würde mich interessieren, was da so hängen geblieben ist von der Handlung. Aber ich kann es gerne machen. Ich finde, ja doch, es ist ein bisschen wirr, ist es, aber im Grunde ist es so, die erzählen Gotham City.
Mhm.
Natürlich alles in Lego. Und Batman ist the shit. Der ist so der Superheld in der Stadt, der halt für Recht und Ordnung sorgt. Der kommt immer wieder, rettet die Stadt und die ganze Welt und feiert sich selbst eigentlich am härtesten dafür. Also wird dann auch eben immer von der Bevölkerung Gothams gefeiert. Aber findet sich selbst halt irgendwie am coolsten und lebt ein sehr einsames und zurückgezogenes Leben. Sagt aber auch bei jeder Gelegenheit, dass er eh niemanden braucht, weil Batman arbeitet alleine. Und das ist auch so seine Grundstimmung. Der macht eigentlich ansonsten, er sagt, er fühlt nichts außer Rage. Und das 24/7, 365. Der Typ, Alter. Ich finde ihn schon sehr herrlich überzogen dargestellt. Fand's auch geil, dass dann ausgerechnet so ein Michael Caine sagt, das ist hier die beste Batman Darstellung, die es jemals gegeben hat. Das sagt dann doch eine Menge aus, aber es ist, wie auch bei allen anderen Lego-Filmen, herrlich ironisch aufgezogen, ne? So, weil im Kern hat das Ganze ja dann doch eine Message, aber es ist halt so überspitzt dargestellt, was Batman für ein Loner ist und sich selbst halt so feiert dafür, dass ich das schon sehr mochte. Ja, und dann gibt's natürlich seine Rivalität zum Joker. Und dieses Verhältnis, das spielt hier eine etwas größere Rolle, weil er dem Joker eben auch sagt, so pass auf, uns gibt's nicht. Ich arbeite alleine, du bist mir völlig egal.
Mhm.
Und wichtig bei der bei dem ganzen Szenario ist, dass es gibt diesen super Knast, der irgendwo in den Wolken in einer anderen Dimension sonst wo ist. Und da werden eben die Leute festgehalten. Da wird dann auch kurz drauf angespielt, dass das war, glaube ich, im Man of Steel, ne? Als Superman hat seinen Bösewicht besiegt und hat ihn eben auch in diesem Knast deponiert. Also will Batman den Joker auch dahin schicken. Und nachdem er ihm klargemacht hat, dass es dieses Verhältnis zwischen den beiden nicht wirklich gibt, leiert der Joker was an, was mit diesem Knast zu tun hat. Und ich glaube, viel weiter muss man nicht erzählen. Ach so, doch, klar. Wichtig bei der Sache ist, dass eben, weil dieses ganze Ding so aufgezogen ist, dass Batman alles alleine macht, dass dann eben irgendwann da ein Waisenkind dazukommt, so ein kleiner Junge, den Bruce Wayne beiläufig adoptiert, ohne es selber richtig mitzukriegen, dann hat er den an der Backe und das verändert dann natürlich sein Wesen mit dem ganzen Alleinsein und so, weil er dann mit neuen Aufgaben konfrontiert ist, plötzlich mit so einem neuen Familienkontext, den er immer vermeiden wollte.
Mhm. Diese aus Versehen Adoption, ziemlich geil. Richtig.
Ja, ich glaube, bis dahin würde ich mit der Handlung gehen, oder? Weil alles darüber hinaus wäre auf jeden Fall schon ein Spoiler.
Okay.
Wie siehst du das?
Von der Story jetzt?
Ja.
Ja. Ich finde jetzt, weiß nicht, ich wäre wahrscheinlich noch einen Tick weitergegangen. Ich finde, das ist kein großer Spoiler, wenn du erzählst, was da passiert und wo der Konflikt dann ist. Aber muss man nicht.
Aber welchen Konflikt gibt es denn noch, den ich noch nicht angesprochen habe?
Naja, was dann die nächste. Also, worin letztendlich diese Konkurrenz mündet zwischen dem Joker und dem Batman? In dem Lego Batman Movie.
Okay, ja, dann erzähl.
Nee, na, ich muss nicht erzählen.
Ja, aber wenn du willst, dann mach's doch.
Nein, ich muss es ja nicht erzählen. Ich sag ja, es ist okay.
Niemand sagt, dass du musst. Du hast aber hier die, ich offeriere dir das, dass du das erzählst. Willst du es machen, dann hau raus.
Ja, der Joker verbündet sich natürlich mit allen bösen Buben Gothams, die in diesem Knast eingesperrt worden sind. Und dann gibt's natürlich eine riesige Schlacht zwischen den Helden und den Bösen. Und da taucht halt auch alles auf, was im Batman-Universum mehr oder weniger eine Rolle gespielt hat. Also
von, ja, und weit darüber hinaus, da geht es ja dann schon eher auch, ja, an das Warner-Universum.
Richtig, und das Warner-Universum. Das ist schon sehr interessant, wer da alles zum Vorschein kommt. Also der Joker kämpft nicht alleine gegen Batman, sondern es gibt Krieg.
Ja. Ja, da kommen sehr viele Charaktere zum Einsatz.
Ja, absolut.
Das ist ja auch schon so ein bisschen ironisch aufgezogen, ne, dass mit wie vielen Namen hier hantiert wird. Also allein auch mit den Kostümen, die es dann da gibt oder eben als der Joker dann die ganze Truppe aufzählt. Mhm.
Dass da auch so wirklich so eine kompletten B-Villains auftauchen, die irgendwie nur so in einem Comic-Heft irgendwie eine Rolle gespielt haben und so, ist so lustig.
Hattest du da ein Highlight für dich?
Ach, da gab es mehrere Highlights. Also wir sehen zum Beispiel den Polka-Dot-Man sehen wir zum ersten, ja, Mal, ja, bevor, ja, in The Suicide Squad aufgetaucht ist. Aber da gab es mehrere Highlights schon von Leuten, wo ich mich noch so dunkel erinnern konnte und dann andere, wo ich gesagt habe, was?
Ja, ich auch eben. Also gerade diese What-the-fuck-Typen, wo ich dachte, Alter, was soll das sein?
Ja, Mann.
Ey, Condiment King ist ja wohl ganz weit vorne.
Ja, war mega.
Komm, Ketchup.
Ja, das war auch ein Highlight.
Der Typ schockt so.
Mhm.
Ja, na, jetzt können wir zur Übersetzung kommen, weil Batman wird natürlich wieder, wie beim Lego-Movie, auch schon von Will Arnett gesprochen.
Ja, mit seinem Raspberry Voice.
Du bist auch Raspberry Voice.
Nee, wie heißt es? Raspberry Voice, Raspi, oder?
Ja.
Ja, Raspberry Voice. Raspberry. Raspberry ist was anderes. Oder?
Ja. Ja, und der kleine Junge, der wird von Michael Cera gesprochen.
Schon wieder Michael Cera.
Mensch.
Als kleiner Junge.
Verrückt.
What the fuck?
Ja.
Themenabend. Wie? Du hast doch in einem dritten Film keinen kleinen Jungen, der von Michael Cera gespielt wird.
Nee, das wird leider nichts.
Ja.
Ja. Alfred wird von Ralph Fiennes gesprochen. Der Joker ist Zach Galifianakis.
Mhm.
Und Rosario Dawson ist natürlich noch dabei.
Mhm.
Ein Highlight.
Das war schon der prominente Name.
Ja, genau. Nein, aber Jason Mantzoukas, der irgendwie gefühlt in keinem animierten Ding fehlen darf gerade.
Das stimmt.
Billy Dee Williams fand ich auch krass.
Ja, interessant auch, weil er ja Two-Face war.
Ja, eben.
Also praktisch, ja, Harvey Dent und
das
dann Two-Face spielen
sollte. Dass du über Batman gesprochen hast.
Wobei, richtig.
Ach nee, war das auch eine Supporter-Episode?
Weiß nee, das war, glaube ich, der erste Batman. da habe ich, glaube ich, den Fuck gedroppt, dass er...
Ja, eben. Aber war das nicht in der Supporter-Episode?
Nee, in der Supporter-Episode habe ich über Batman Returns gesprochen.
Ah, okay, so. Ja, aber eben, er hat ja quasi Harvey Dent gespielt, bevor er Two-Face wurde und wollte dann im Sequel auch Two-Face spielen, nur da kam dann Joel Schumacher dazu, ne, und hat ihn raus oder so.
Ja, Tommy Lee Jones wurde also, dann besetzt.
Tommy Lee Jones wurde dann
war besetzt. War ein bisschen enttäuscht.
Ja, und dann haben wir Zoe Kravitz, Eddie Izzard, Seth Green, da haben wir übrigens die Robot Chicken Connection, und Ellie Kemper. Und ich weiß nicht, willst du wirklich alle aufzählen, Alter? Das sind schon...
Ja, Kate Misucci, Jonah Hill, Jermaine Clement, Channing Tatum, Hector Elizondo, Mariah Carey, Adam Devine, Jenny Slate.
Ja, aber eben gerade so Channing Tatum und Jonah Hill, die greifen natürlich ihre Rollen aus dem Lego-Movie wieder auf, ne?
Klar, ja.
Ja.
Das stimmt. Aber trotzdem, wenn du hier die Besetzungsliste siehst, ist schon hart. Ja. Riesenriege.
Ja, das ist wirklich krass. Und das ist ja ohnehin nicht nur, was die Anzahl an Figuren angeht, sondern auch, wie die Handlung inszeniert ist. Das geht zwar eine Stunde, 44 Minuten, aber das ist fast eine konstante Reizüberflutung.
Das auf jeden Fall.
Ist schon wirklich krass, was hier die ganze Zeit passiert. Ne? Also es ist ja wirklich permanent irgendwas in Bewegung oder explodiert oder sonst was. Es gibt ganz wenig Momente, wo das mal so ein bisschen runterkommt.
Aber man weiß schon, was einen erwartet, wenn man die anderen Lego-Movies gesehen hat, weil die haben ja ein ähnliches Tempo so.
Ja,
da hast du ja auch so, da ist ja auch eine Reizüberflutung und ein Tempo vom Feinsten, wo du denkst, Alter, okay, ich fühle mich hier gerade ein bisschen erschlagen. Weiß gar nicht, wo du hingucken sollst, aber wenn man das mag, dann hat man hier Spaß.
Und gerade auch diese ganz ruhigen Momente, die sie ja hier wirklich nur sehr selten einsetzen, aber die sind auch auf ihre Art ein Highlight, weil ich meine, wie geil ist das, wie Batman alleine vor der Mikrowelle steht?
Ja, super.
In diesem dunklen Raum und du siehst halt nur das Licht von der Mikrowelle, wie sich da drin was dreht.
Ja, stimmt. Das ist
herrlich, cool. Ey.
Das ist auch so cool, wie er dann zum ersten Mal Besuch hat und dann so einfach vier so eine Dinger versucht, in die Mikrowelle zu stopfen. Ja. Weißt du, so eine Riesendinger. Einfach das Gleiche macht wie immer, einfach nur so mal vier.
Ja.
Und was ist sein Lieblingsfilm, wenn er alleine ist? Den hatte ich hier neulich.
Ja, Jerry Maguire.
Er guckt sich Jerry Maguire an in seinem privaten Homekino. Auch sehr geil. Und da siehst du den realen Jerry Maguire halt auf der Leinwand laufen, während der animierte Lego-Batman da irgendwie zuguckt.
Und das haben sie nicht ohne Grund gemacht. Das ist natürlich schon auch ein bisschen eine Parallele mit diesem You Have Me at Hello, was wiederum Heath Ledgers Joker verändert gesagt hat und so. Das, also auch hier wieder wie bei den Lego-Movies, hier gibt es so dezente Hinweise auf alles Mögliche. Was schon echt auch cool ist, weil es halt ausschließlich für Erwachsene ist.
Ja, ja.
Weißt du, wenn er dann irgendwie bei Superman an der Tür klingelt und es sind halt einfach die ersten Töne vom Superman-Theme,
ja, Mann.
Dann können Kinder damit natürlich nichts anfangen. Aber ich fand's grandios, Alter. Ich hab's so gefeiert.
Ja. Auch so, dass die ganzen Retro-Batmans hier noch so eingeführt werden. Weißt du, von damals cool. Und so war auch super so.
Weil Alfred zu ihm sagt, du hattest ja schon ein paar schwierige Phasen, ne? Ich erinnere mich noch an das und das und so. And the 60s.
And the 60s, genau.
Dann sehen wir nur Adam West, wie er abspackt, Alter.
Ja, super. Ja. Aber es gibt ja auch eine Sequenz an die Batman-Serie von damals mit den Geräuschen und so hin und her, die sie ja dann auch noch in Lego-Form angeführt haben. Das war auch super.
Ja, zumal das Kostüm von Alfred ist ja dann auch aus den 60ern, das Ding.
Stimmt.
Ja.
Der Batman selber hat sich ja an Michael Keaton aus dem 89er Batman orientiert, soweit ich das weiß, oder? Das ist ja.
Ja, das ist ein Kostüm, ja.
Ist jetzt kein Christian Bale. Ja, schon ganz geil. Und ich habe mich natürlich gefreut über die Killing Joke-Referenz, was mein absoluter Batman-Lieblingscomic ist von allen. Die wurde hier zitiert.
Ah ja?
An ein, zwei Momenten. Ja, das Spiegelkabinett und so, das ist Original Killing Joke. Okay. Insofern ging hier natürlich auch das Fanherz auf, dass ich hier ja, dass genau mein Lieblingscomic hier zitiert worden ist an der einen oder anderen Stelle.
Ja, geil.
Fand ich großartig. Auch der Einstieg mit Richard Cheese. Ich weiß nicht, ob du Richard Cheese kennst, den Sänger.
Mm-mm.
Das ist halt einer, der so halt so Swing-Versionen und so funkige so Nachtclub-Versionen singt von Bitches in Hoes, so von Snoop und weiß nicht,
ach
und von
so, irgendwelchen Leuten
und von Smells Like Teen Spirit und so, macht so halt so swingige Versionen draus.
Wie witzig.
Und der singt halt am Anfang, ich denke so, Alter, aber so halt als Lego-Männchen oder als Lego-Band. Ich denke, das ist der Richard Cheese, der da performt so. Und dann war es halt wirklich.
Wie cool.
Der hat extra Songs für den Film geschrieben, das fand ich auch ganz witzig.
Ja, die Songs, die sind ja natürlich auch wieder ein Highlight.
Ja. Zwar kein Everything is Awesome dabei, aber...
Nee, zum Glück, muss man wirklich fast schon sagen.
Ja, darum geht's hier nicht, aber es ist trotzdem gut. Gut platziert.
Und wir haben Siri gar nicht genannt, ne? Als Sprecherin quasi.
Nee, haben wir nicht.
Weil das hat mich irgendwie echt überrascht. Also, dass hier der Computer, mit dem Batman die ganze Zeit spricht, ist Siri.
Ja.
Original Siri. Und es ist, kommt dann wirklich auch, also gerade für einen animierten Film hier unglaublich viel Apple Product Placement zum Einsatz.
Auf jeden Fall.
Das schon fast ein bisschen dreist. Zumal die eben nicht nur optisch damit spielen, sondern eben dann hat man Siri permanent im Ohr. Und dann sind da auch die ein oder anderen Apple-Geräusche zu hören tatsächlich. Mhm. An manchen Stellen. Das ist natürlich sehr unterschwellig, aber wie dreist, Alter.
Ja, das stimmt.
Ja, und ich meine, du hast auf die Stimme von Will Arnett angesprochen. Der hat natürlich an sich schon eine sehr sonore Stimme.
Mhm.
Aber für Batman muss der natürlich dann nochmal das, was du als Raspy bezeichnest, da muss der natürlich nochmal eine Schippe raufpacken. Und das ist halt super anstrengend.
Mhm.
Wenn du die ganze Zeit, I'm Batman. Das ist halt, geht ja, halt tierisch auf die Stimme irgendwann. Und deswegen hat er das selber wohl auch als eine sehr anstrengende Nummer beschrieben. Was ich aber geil fand, dass er in einem Interview gesagt hat, dass er die Stimme auflegt, wenn er seinen Kindern wichtige Parental Information gibt, dass das die Stimme ist. Das ja, ist seine Autoritätsstimme.
Genau, wenn er nicht 4 Stunden macht, dann geht's ja.
So groß, ey. Ich muss trotzdem immer an Arrested Development denken, wenn ich ihn so höre, ey.
Ja, klar. Da sind wir wieder bei der Connection zwischen ihm und Michael Cera. Also die waren ja beide bei Arrested Development.
Ja.
Hier waren sie wieder irgendwie beide gemeinsam im Film. Fand ich ganz interessant.
Mhm.
Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu berichten, finde ich. Also viel natürlich, der hat mit dem schon da mitgespielt und bei den ganzen Namen und die ja. beiden haben in dem Film mitgespielt und bla bla bla. Und ja, viel Uninteressantes finde ich bei den Funfacts.
Aber eine Menge davon.
Ja, definitiv. Eine Menge Funfacts, aber wenig Interessantes. Aber das erfolgreich war, darüber können wir nochmal reden.
Aber hallo.
Weil auch der Lego Batman Movie hat ein Budget von 80 Millionen gehabt und hat extrem mehr als das eingespielt, nämlich 312 Millionen fast Box Office. Also auch das war eine Erfolgsrechnung, das kann man nicht anders sagen.
Ja.
Das ist auch so lächerlich, was der Playboy-Movie da versucht hat, oder? Einfach mal so irgendwie gegenzuhalten und dann so ein Playboy-Movie da rauszubringen und dann komplett baden gegangen ist, vor einem Jahr oder vor 2 Jahren.
Ein Playboy-Movie?
Ja, das gab doch auch ein Playmobil-Movie. Playboy-Movie.
Ich war gerade so intrigued, Alter, und jetzt...
Ich hab dir gesagt, ich hätte was essen sollen vor der Aufnahme, Mann.
Ja.
Hier auf leeren Magen und so weiter, leeres Hirn, leerer Magen.
Nicht mein Fehler.
Ja. Playboy, Raspberry.
Ja.
Also, weiß ich was alles.
Okay, jetzt kurz zur Ernüchterung. Es wird kein Playboy-Movie geben.
Nee, kein Playboy-Movie, sondern okay. Ich rede von dem Playmobil-Movie, der herausgekommen ist, was ein absoluter Flop war.
Ja, der ist zum Beispiel an mir völlig vorbeigegangen.
Den hast du gar nicht
mitbekommen. Es gab ein Playmobil-Movie?
Eins der größten Kinoflops, die irgendwie im Kino liefen vor 2 Jahren oder so. Es war noch vor Corona.
Und der hat auch so viel gekostet, oder was?
Ja, billig war der nicht, aber die wollten halt so ein bisschen so gegensteuern zum Lego-Movie. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der auch so teuer war. Auf jeden Fall war es ein Flop. Hat aber auch den ein oder anderen prominenten Sprecher drin gehabt.
Krass, nee, ist komplett an mir vorbeigegangen.
Ja, wer braucht das schon? Playmobil war ja auch für die doofen Kinder. Hakan zum Beispiel hat mit Playmobil gespielt.
Ach so.
Weiß ich aus erster Linie. Ja, die müssen da nicht zusammenbauen, ja, müssen einfach nur den Karton aufmachen und schon sind die Playmobil-Figuren fertig. Kurz mal die Aufkleber rauf und schon kann man spielen. Ja. Bei Lego, da musst du ein bisschen kreativ sein, da musste man ein bisschen noch zusammenbauen, ein bisschen hier Hirn anstrengen. So. Ich war nie ein Playmobil-Kind.
Mhm.
Lee schweigt.
Nein, ich find's nett. Ich war auch mehr auf Lego auf jeden Fall.
Ja, siehst du.
Find's so nett, dass du da Hakan mit reinziehst.
Das ist der erste, der mir eingefallen ist, von dem ich weiß, dass er mit Playmobil gespielt hat. Das war jetzt gar nicht persönlich gemeint.
Nee, ist klar.
Hakan, I love you.
Schön. Okay.
Hakan ist der hier.
I didn't even understand Men in Black.
Genau.
Kleiner Diss an unseren Supporter.
Weil er gerade so beim Punkteraten abkackt.
Ja.
Ach.
Hättest du mal mit Lego gespielt, dann hättest du beim Punkteraten auf jeden Fall, wärst du mehr on point gewesen.
Ja, ja, ja.
Ich wette mit dir, Rico hat früher eher mit Lego gespielt als mit Playmobil.
Das muss es gewesen sein.
Das ist das Geheimnis, deswegen. Vielleicht so. Kann er uns aufklären.
Genug davon.
I must have my little joke now and then.
Na, natürlich, a little joke.
A little joke.
A little joke now and then. Wollen wir Punkte nennen oder hast du noch was?
Du musst erst mal erzählen, wie du das gefunden hast.
Ach so, ja.
Da war ja noch was.
Genauso gut wie die Lego-Movies. Ich war hier auch sehr unterhalten, teilweise erschlagen.
Mhm.
Schon bis an die Grenze zu anstrengend.
Ja, Ging mir genauso.
Definitiv. Weil bei mir war es ja noch auf der Leinwand in 3D, also in groß. Und das ist schon...
Ja, es ist bildgewaltig.
Es ist bildgewaltig und es passiert halt ständig was und es knallt und es ist laut und es ist bunt und so. Und teilweise ist es halt zu laut und zu bunt und zu schnell. Aber es ist trotzdem sehr, sehr lustig. Und da sind einfach so viele Referenzen drin, dass du da, dass du dich da gut amüsierst und gut durch den Film kommst. Also das ist schon sehr sehenswert. Sehenswerter, witziger Film. Also ich mag die Lego-Movies definitiv.
Geil, freut mich.
Ja.
Ging mir genauso.
Ging dir genauso.
Also wirklich fast Wort für Wort, weil ich war auch gerade so im letzten Drittel, dachte ich schon aus, alter Falter, ey, wie lange geht der noch? Weil, fuck, das ist so viel.
Ja, das ist krasse Reizüberflutung.
Ballert so auf dich ein und ich frage mich auch, ich meine, der ist ab 6 freigegeben.
Mhm.
Alter, wenn du hier einen 6-Jährigen im Kino hast, der ist doch nach einer halben Stunde, ist der doch fertig mit der Welt.
Ja, aber die haben ja ein bisschen anderes Tempo. Also ja, gerade okay. So, wenn du klein bist.
Aber auch, was die Aufmerksamkeitsspanne angeht, so, weil ja, du bist ja hier so zugeballert.
Ja, das stimmt. Aber wenn du so einen 10-Jährigen hast, der so ein super schnelles Playstation-Spiel oder so ein Handyspiel spielt,
ja,
und so weiter, die sind ja mittlerweile ganz anders drauf, so als wir damals, die so Telespiele gespielt haben, wo es so hieß, Typ.
Ja, ja, klar.
Typ.
Pong.
Typ, weißt du, so in der, wo du so alle 30 Sekunden musstest du mal einen Knopf drücken, so. Und heute so ballerst du halt
ja,
auf die
ja,
Knöpfe drauf, so. Das ist, also.
Nee, das ist.
Die sind
ist,
auf jeden Fall anders erzogen.
Logisch. Logisch. Also. Das will ich auch gar nicht. Also klar gehören wir da so ein bisschen zum alten Eisen, wenn es um das geht.
Nur wenn es um das geht.
Natürlich.
Nur da.
Nur dann. Nee, aber also gerade jetzt bei so, also dass so ein Teenager damit kein Problem hat, da gehe ich mal von aus. Aber gerade so diese jüngeren Kinder, Alter, kann man schon vorstellen, dass sie da
ja gut
hart traumatisiert aus der Nummer rausgehen.
Ja, ich habe mir das auch mal vorgestellt, weil ich meine, mein kleiner Neffe, wird ja von meinem Bruder so ein bisschen sehr dezent portioniert, was so das Stream angeht oder was er sich so angucken darf und so im Fernsehen und im Kino und so.
Ja, ich glaube, das ist ganz gut so.
Ist auch super, aber ich habe mich gerade gefragt, wenn er jetzt Paw Patrol guckt oder jetzt ist er halt auf Lego Ninjago und so und darf sich halt so ein paar Sachen angucken, Bob der Baumeister und was alles gibt.
Ja.
Wenn du den dann wirklich so bei so einem, weiß ich nicht, jetzt guckst du dir mit ihm zum Beispiel den Lego Movie an oder das ist vielleicht ein krasser Sprung, aber du guckst dir so ein Studio Ghibli-Film mit ihm an.
Mhm.
Oder weiß nicht, oder irgendwas so, das ist eine komplett andere Welt für ihn. Das muss für ihn so kompletter Break sein. Oder du machst gleich richtig krass und guckst dir einfach Freitag 13 an und guckst, wie er reagiert. Das wäre zum Beispiel auch ein interessantes Experiment.
Ja.
Ja, kann man machen.
Weiß ich nicht.
Nee, aber weißt du, was ich meine, dieser Break so dann, wenn er letztendlich so seinen ersten Film sieht, der halt anders ist oder der düsterer ist oder wo halt wirklich, wo halt jemand umgebracht wird oder so, oder was halt irgendwie. Oder halt so ein Bambi, wo die Mutter halt stirbt, so, weißt du, das ist halt noch weiter entfernt als Paw Patrol.
Und, ja, klar.
Und deswegen finde ich es super interessant, sowas zu sehen, wie Kinder sowas wegstecken dann.
Mhm.
Oder wann man ein Kind sowas zeigen sollte, das finde ich halt, weil das ist schon ein Unterschied, wenn dann
ja, aber grade,
so wahres Drama hast.
Gerade deswegen, weil ich mir jetzt neulich Paw Patrol angucken durfte, jetzt im Vergleich dazu, also gut, ich glaube, Paw Patrol ist sogar ab 0 freigegeben, ne, aber ich habe das jetzt mit einem 5-Jährigen angeguckt und hätte dem jetzt auf dem Papier auch zugetraut, sich einen Film ab 6 anzugucken. Aber da erkenne ich jetzt halt schon, weil ich es halt direkt mal erlebt habe, dass ich mir vorstellen kann, dass das halt für einen 5-Jährigen einfach echt zu viel ist, Alter. Weil
ja, auf jeden
hier
Fall.
Einfach viel zu viel abgeht.
Auf jeden Fall. Aber weißt du, was ich meine? Wenn der 5-Jährige bis dato halt nur irgendwelche Netflix-absolute Kinderserien von 3 bis 6 geguckt hat.
Ja, klar.
Und selbst
Quantensprung.
Selbst du guckst dir dann The Grinch an oder irgendeinen Film, der ab 6 freigegeben ist. Selbst sowas muss doch dann irgendwie prägen oder so. Oder
allein, weil es eben plötzlich einen ganz anderen Tiefgang hat.
Ja, genau.
Ja.
Genau, und du siehst da irgendwelche Figuren real und weiß nicht, wahrscheinlich findet er dann Sachen gruselig, die gar nicht gruselig gemeint sind.
Ja. Aber wenn wir jetzt schon die Parallele zu Paw Patrol haben, dann finde ich, ist das ein ganz gutes Beispiel dafür, weil, also klar, die Leute von den regulären Episoden haben meinen Rant da nicht gehört, aber weil hier könnte man natürlich auch unterstellen, dass das ein riesen Marketing-Ding ist, weil die halt ihr Spielzeug an Mann bringen wollen.
Mhm.
Und dass dann eben die Kinder aus dem Film rausgehen und sagen, boah, ich will, ey, Batman hatte 20 Fahrzeuge, ich will sie alle haben.
Aber wenn, dann ist es auf jeden Fall schon mal tanzeniert.
Das ist halt der Punkt. Es ist nicht so, als hätten die hier überlegt, okay, wir müssen jedes Spielzeug, was wir irgendwie finden können, in diesem Film unterbringen, sondern das ist sehr organisch in Handlung integriert und finde ich deswegen nicht so oft die Fresse dreist.
Ja.
Aber klar gehen hier natürlich auch Kinder aus dem Kino und wollen den Lego Batman.
Ja, Logo.
Ja, er mit seiner Merch-Gun. Fand ich auch ziemlich geil. Wie die Leute einfach mit Merch beschießt. Herrlich.
Ja, Mann.
Ja, ja, so viel dazu. Dann kommen wir zu den Zahlen.
Kommen wir zu den Zahlen.
Die sind nämlich ganz ordentlich, ne?
Ja.
7,3 gibt's auf IMDb. Metascore 75. Finde ich immer wieder überraschend, dass solche Filme dann so einen hohen Metascore haben. Mhm. Auf Rotten Tomatoes geht's ähnlich weiter. 7,5 von der Kritik und 3,9 vom Publikum. Auf Letterboxd 3,6.
Kann sich auch sehen lassen.
Finde ich auch.
Finde ich alles jetzt nicht schlecht.
Ja, ist es. So, ich gebe meinen Tipp zuerst ab.
Okay.
Ich sag, du bist bei 8.
Nicht ganz.
Nein.
7,5. Ich glaube, genauso viel wie die anderen Lego-Filme. Ich weiß nicht, ob ich einen von den 8 gegeben habe, aber ich bin auch hier wieder 7,5.
Ach, guess. Okay. Na, schlechter Einstieg für mich hier.
Ja, ich sage, du bist bei einer 8.
Ja, das war jetzt natürlich strategisch nicht so clever mit meinem Tipp. Ich bin bei einer 8, ja.
Okay.
Oh je, oh je.
Ja, haben wir noch zwei Filme.
Ja, aber ich muss schon hart auf ein Unentschieden arbeiten jetzt.
Mhm. Wir freuen uns dann auf deine Rezension von diesem Feuerwehrfilm, der dann auch noch dieses Jahr rauskommt. Wie heißt er denn, dieser Feuerwehrhund?
Nee, das ist kein Hund. Du meinst Feuerwehrmann Sam.
Ja, genau, den meinte ich. Feuerwehrmann Sam. Da gibt es auch einen Kinofilm in diesem Jahr.
Ah, nee, das wird nicht stattfinden. Da verspreche ich dir.
Was? Nicht mal, wenn ich dich einlade?
Nicht mal dann, Guess.
Dann nicht mal dann.
Schlage ich was anderes vor.
4 Sekunden überlegt, auf jeden Fall.
Ja, ja.
Ob ich es wert bin.
Mhm.
Und dann hat er sich entschieden. Nee, ist er nicht.
Nee, echt nicht.
Alright.
So, ich glaube, du musst weitermachen, ne? Weil du willst ja zuletzt raten, hatten wir ja eingangs.
Nee, du hast ja angefangen.
Ach nee, stimmt, ich hatte angefangen. Ah ja, cool, okay.
Insofern darfst du jetzt weitermachen.
Wunderbar.
Jetzt kommt die Wache. Kommt jetzt die Wache?
Die Wache?
Ja.
Nee.
Nein?
Nee.
Okay.
Aber wie kommst du auf den?
Also, du weißt schon, welchen die Wache ich meine. Den Dupieux-Film.
Dupieux-Film wahrscheinlich.
Ja, genau, der noch fehlt hier. Opost heißt der, glaube ich.
Ich wollte den ja gucken, aber das war ja schlichtweg gelogen, was uns da angepriesen wurde. Beziehungsweise, wir haben doch selber noch geguckt, der war nicht mehr in der Mediathek vorhanden.
Ach, den kriegt man nicht mehr. Der war das. Okay, alles klar.
Also ich habe den jetzt so auf die Schnelle nicht gefunden, aber ich will den sehr gerne sehen.
Ja, ja, ist, glaube ich, noch ist einer der wenigen Langfilme, die noch fehlen, oder? Die anderen sind ja alles irgendwelche Kurzfilme.
Ja.
Stimmt, das war ja der, den du nicht gefunden hast.
Ja, und den anderen von 2012, der fehlt mir auch noch.
Ach, da gibt's noch einen.
Ja, ja.
Na gut. Ich dachte, du machst weiter mit deiner Dupieux-Serie, wenn du schon die weitermachst mit der Kaufmann-Serie.
Ach so. Nee, jetzt kommt, wie vorhin kurz angeteased, eine Serie.
Ah ja. Wie Monty Python so schon sagen, jetzt für etwas komplett anderes.
Ja, das ist wirklich was komplett anderes, weil das habe ich so in der Form noch nie gesehen.
Mhm.
Ich glaube, ich habe dir mal kurz davon was erzählt, als ich angefangen habe, das zu gucken. Weil das ist, wie gesagt, ein ziemlich spezielles Ding. Aber sehr aktuell von diesem Jahr. Und hierzulande auf Amazon zu sehen. In den USA aber auf AMC oder für AMC gemacht.
Mhm.
Creator des Ganzen ist Valeria Armstrong. Diese Dame hat noch nicht so wahnsinnig viel gemacht. Also vor allem nicht als Creator, sondern die hat angefangen als Writer's Assistant bei Masters of Sex.
Okay.
War dann im Writing-Team bei SEAL Team und war dann Story-Editor bei Lodge 49. Und Lodge 49 ist schon AMC gewesen.
Mhm.
Und jetzt hat sie für AMC eben eigens eine Serie kreiert. Und die heißt Kevin Can Fuck Himself.
Okay.
Was?
Ja, ich kann mir vorstellen, worauf dieser Titel bezogen ist, auf jeden Fall.
Ah ja?
Naja, das ist wahrscheinlich ein kleiner Seitenhieb auf Sitcoms à la Hefferman und Doug James und so. Kevin James, meine ich.
Das war auch geil. Doug James, ey.
Auch da wieder dachte ich so, irgendwas falsch.
Kevin Heffernan und Doug James.
Richtig.
Nee, aber du hast vollkommen recht. Das ist natürlich eine Anspielung auf Kevin Can Wait.
Mhm.
Das war die Sitcom, die Kevin James nach King of Queens gemacht hat.
Hast du da mal reingeguckt?
Ich habe mir damals den Piloten angeguckt und bin gar nicht drauf klargekommen.
Ich habe 6 Folgen ausgehalten.
Wow.
Und dachte so, okay, jetzt reicht's wirklich.
Alter. Okay, wow. Weil, also ich bin wirklich beim Piloten, hatte ich kurz so einen Schock und dachte, wie konnte ich jemals King of Queens geil finden? Und daraufhin habe ich ja dann nochmal King of Queens geguckt. Aber ey, Alter, das ging gar nicht. Also wirklich, das war auch so der Moment, wo ich dachte, okay, fuck, das Sitcom-Thema ist einfach durch. So, das Genre ist wahrscheinlich gestorben. So, die letzte brauchbare Sitcom, die ich kenne, ist Big Bang Theory. Alles, was ich danach mir mal einen Piloten von angeguckt habe, das war immer so ein Cringe-Moment.
Ja, absolut.
Wirklich. Sobald da irgendwie so gefühlte Lacher aus der Dose kommen, stellt es mir irgendwie ab. Und das ist so krass, weil eben auch rückblickend, ich habe ja seither auch dann nochmal Seinfeld und eben King of Queens und sowas geguckt, funktioniert alles noch wunderbar. Und schon abgefahren, dass es so ein ganzes Genre plötzlich irgendwie, dass es gefühlt nicht mehr funktioniert. Das ist wirklich strange. Aber eben, Sitcoms spielen hier eine große Rolle, weil es ist tatsächlich mitunter eine Sitcom-Serie. Aber eben nur mitunter, weil hier passiert eben das, was ich beschrieben habe, was ich so davor noch nie gesehen habe. Wir haben hier die Mischung einer Sitcom und einer Dramaserie. Also, aber nicht als Hybrid, sondern es ist im Grunde zweigeteilt. Es geht um Alison MacRoberts. Gespielt von Annie Murphy übrigens, das ist die Dame, die bei Schitt's Creek die Tochter gespielt hat und dafür ja auch Emmy ausgezeichnet ist. Also eine tolle Schauspielerin. Die spielt hier Alison MacRoberts und die erzählen, dass die schon seit Jahren so die stereotypische Sitcom-Frau ist. Wie eben bei sämtlichen anderen Sitcoms, so die 10 Jahre jetzt schon irgendwie wird erzählt, dass die mit ihrem Mann verheiratet ist, Kevin MacRoberts, und der ist wiederum so ein Klischee-Sitcom-Typ. Der ist übergewichtig, überschätzt sich maßlos, behandelt sie völlig scheiße, ist super unaufmerksam und findet sich selbst aber natürlich am geilsten und hat beschissene Ideen am laufenden Band. Und die steigen eben in die Handlung ein, wenn man gleich erfährt, dass die eben schon länger verheiratet sind und sie ist durch sein Verhalten, was man eben so aus Sitcoms kennt, schwer genervt und mittlerweile an einem Punkt, wo sie das halt nicht mehr aushält. Weil sie wirklich, die ist depressiv, die hat übelste Probleme so im Alltag, ihr Selbstwert ist quasi nicht mehr vorhanden und die hat gefühlt einfach die Kontrolle über ihr Leben verloren. Und jetzt kommt das Geile, wie das visuell dargestellt ist. Weil alle Szenen, in denen ihr Mann zu sehen ist, und dann auch noch andere Figuren, ne, ist ein Sitcom-Szenario. Das heißt, du hast dieses Drei-Kamera-Ding, du hast eine vierte Wand und alles findet auf dieser Bühne statt.
Wonder Vision to the fullest, oder was?
Sobald sie den Raum verlässt, switcht es in eine One-Camera-Drama-Serie, die auch gleich einen ganz anderen Look hat. Also du hast halt bei diesen Sitcom-Momenten, hast du einfach diese Sitcom-Optik, auch mit den Lachern tatsächlich.
Okay.
Und dann verlässt sie den Raum, geht in die Küche und plötzlich ist es super düster, One-Camera-Drama.
Okay, klingt interessant.
Und es ist so, als wärst du halt in ihrem Kopf plötzlich und plötzlich wird diese platte Figur von dieser Sitcom-Wife wird plötzlich super dreidimensional. Und das ist das Geniale daran, dass sie hier ihre Abgründe oder halt die Probleme, die logischerweise stattfinden in dem realen Leben, was aber halt in der Sitcom immer so unter den Teppich gekehrt wird, weil es einfach nicht oder halt drüber gelacht wird oder es sonst wie blöd thematisiert wird, wenn überhaupt. Und hier beschäftigen die sich halt mit den Auswirkungen davon. Das, weißt du, das kannst du halt auf jede andere Sitcom anwenden, weil du hast in fast jeder Sitcom hast du eben die Frau, die von dem anstrengenden Typ eigentlich völlig genervt ist, aber da ist er dann halt, rettet er sonst wie immer die Situation, aber auch so eine Carrie Heffernan, die wurde ja auch oft körperlich aggressiv, aber die hätte da halt bei dem Kram, den der alles verbaut, hätte die den ja wirklich schon längst, hätte sie sich von dem trennen müssen oder sonst was oder den umbringen oder whatever. So. Aber da wurde es dann halt immer irgendwie anders gerettet. So. Und hier geht es halt wirklich drum, dass sie sich dann auch mit dem Gedanken beschäftigt, ich muss den umbringen.
Okay.
Und das ist wirklich super interessant gemacht. Am Anfang war es voll befremdlich, ne? Weil es steigt mit einer Sitcom-Sequenz ein und ich dachte mir so, fuck, das geht gar nicht. Und dann verlässt sie den Raum und plötzlich ist es so, wuff, bist du so bei ihr super nah und es ist super real und plötzlich eben voll auch dreckig dadurch so und kriegt was sehr Rohes.
Das ist aber eine interessante Herangehensweise auf jeden Fall.
Es ist super neu vor allem. Und ich habe sofort gedacht, Alter, das Ding müsstest du mal einem deutschen Sender pitchen, ey, die würden alle vom Stuhl fallen. Weil das Ding sich zu trauen ist schon auch auf jeden Fall, weil Massenpublikum vergiss es. Weil du musst dich halt erstmal wirklich voll drauf einlassen, weil du hast dann am Anfang diese paar Minuten Sitcom-Sequenz und da musst du ja schon erstmal durch. Und dann dieser Wechsel. Und es ist aber schon so, dass jetzt auf die Gesamtserie gesehen hast du schon mal mindestens so 2/3 Drama und 1/3 Sitcom höchstens. Mhm. Ne? Also das ist der Drama-Teil überwiegt. Dadurch ist es auch nicht anstrengend. Das Krasse ist, dass durch diese Gewichtung kriegen die Sitcom-Momente was übelst Dramatisches, weil du fühlst so mit ihr plötzlich. Weißt du, und plötzlich hat halt eine Figur, wo du sonst nie wirklich reale Empathie aufbringst, kriegt plötzlich diese Empathie von ihr. Und das ist halt schon auch geil, dass die dadurch mit dem Sitcom-Genre was machen, was du so davor noch nie erfahren hast.
Okay, abgefahren.
Und das ist wirklich was sehr Interessantes. Also, ich war eben nach der ersten Folge, weil ich so, wusste ich nicht so richtig, und dann habe ich das aber weitergeguckt und war irgendwann echt fasziniert, weil ich dachte so, krass, das muss Absicht gewesen sein, dass du damit eben das Genre auch irgendwie anders wahrnimmst und dass eben so eine Figur, die davor halt super eindimensional war, plötzlich super dreidimensional wird, weil sie eben plötzlich reale Probleme hat und sich mit denen befasst so und dann natürlich auch gerne mal zum Glas greift und so halt irgendwie anders versucht, den Scheiß zu kompensieren, den er halt so in diesem lächerlichen Sitcom-Szenario macht.
Okay, ist interessant.
Definitiv. Weißt du, der macht dann so Sachen, wie das dann zum Beispiel sein Geburtstag ansteht und er das schon seit Jahren so macht, dass er dann, wie eben in der Sitcom so, er parallel 2 Geburtstagsfeiern macht. Eine, wo er seiner Frau vorgibt, dass er mit ihr ganz romantisch essen geht. Mhm. Und parallel dazu hat er in irgendeinem Spieleparadies mit seinen Homies halt fressen und saufen. Und das macht er aber gleichzeitig und dann switcht er immer wieder Locations und zieht sich zwischendurch halt die Krawatte an, weißt du, so. Und so ein Ding erzählen die dann, was halt eben eigentlich voll dieser platte Sitcom-Moment wäre, aber weil du halt voll bei ihr bist und sie natürlich genau weiß, was da abgeht, bist du da anders dabei, so. Es ist wirklich ziemlich krass, wie die das machen.
Okay.
Und die Serie hat für mich enorm viel Potenzial. Ne, also das ist auch, hat mir so ein bisschen schwer getan, das jetzt schon wirklich zu bewerten, weil das muss ich auf jeden Fall updaten, wenn ich da mal eine zweite Staffel gesehen habe. Die soll nächstes Jahr kommen übrigens. Mhm. Aber es ist zweifelsohne sehr interessant. Das steht mal fest. Weil du siehst dann, also ihren Mann siehst du nie in dem Drama-Szenario. Weil am Anfang hat sie auch noch in diesem Sitcom-Szenario so ihre Fantasie davon, dass das ja auch irgendwann mal noch alles cool wird. Ne? Also so, das wird auch erklärt, warum sie das überhaupt aushält, weil sie eben noch diese Idealvorstellung hat von, wir holen uns irgendwann ein geiles Haus und dann leben wir da und er ist cool zu mir und so und alles ist fein.
Ja.
Und diese Illusion, die bröckelt aber halt immer mehr bis eben zu dem Punkt, wo sie halt sagt, okay, ich muss den umbringen. Weil sie sonst, sie sieht dann keinen anderen Ausweg mehr, ne? Und dann gibt's eben aber auch ein paar Figuren, die außerhalb von dem Sitcom-Ding stattfinden, die dann eben auch mit ihr in die Drama-Ebene wechseln. Und das ist, ihr Mann hat einen besten Freund, der heißt, Neil. So, gespielt von Alex Bonifert, den kenne ich aus Superstore, ansonsten hat er jetzt nicht so wahnsinnig viel bekannte Sachen gemacht. Und der ist eben der beste Freund von ihrem Mann Kevin. Der Vater von Kevin spielt auch noch eine Rolle, gespielt von Brian Ho. Den kennst du aus Newsroom und Westworld. Auf jeden Fall auch eine Fresse, die du schon oft gesehen hast. Und die Dame, die aber eben die Schwester von dem besten Freund, die wird von Mary Hollis Inboden gespielt und die wechselt mit ihr eben auch auf die Drama-Perspektive.
Mhm.
Weil die findet dann eben auch außerhalb des Hauses statt und so. Ja.
Wie groß ist dann das Verhältnis zwischen diesen Drama-Elementen und den Sitcom-Szenen?
Really? Wo warst du die letzten 10 Minuten?
Okay. Ich meine jetzt in der ersten.
Nochmal. Das Verhältnis ist ungefähr 2/3 zu 1/3. Also dass die Sitcom-Sachen sind deutlich weniger als die Drama-Elemente. Ne? Also schon so Gewichtung höchstens ein Drittel.
Ein Drittel.
Ist Sitcom. Tendenziell sogar weniger.
Hm. Okay.
Das ist ein bisschen folgenabhängig. Ne? Manche.
Also variiert teilweise.
Ja, ja. Das ist nicht immer gleich.
Interessant.
Aber ja, es ist wirklich, wirklich interessant. Kevin can fuck himself.
Interessant, interessant, okay.
Fuck übrigens nicht ausgeschrieben, ne? Sondern das weiß nicht, ob man das auf IMDb nicht darf, wobei doch, bestimmt. Aber es ist halt F, Sternchen, Sternchen, K geschrieben. Aber ich denke, das findet man auch so. Deswegen also auch das Rating auf AMC ist TVMA, ne? Mature Audiences.
Mhm.
Erste Staffel hat 8 Episoden und ich bin sehr gespannt auf eine zweite.
Ich bin intrigued.
Ja.
Bei Amazon Prime kann man die gucken.
Genau, die ist bei Amazon.
Und sehr gut.
Ja, aber also wie gesagt, es ist ein bisschen wie eine Dark Comedy.
Mhm.
Dann eben mit diesen Sitcom-Elementen, also das Spannendste finde ich an der Serie zweifelsohne, dass dieses Hin und Her zwischen Sitcom und Drama, was jetzt so die gesamte Handlung der Serie angeht, da sehe ich eben schon noch Potenzial nach oben. Weil das ist zwar interessant, aber jetzt was so das Pacing angeht und so, hätten sie wahrscheinlich schon an der einen oder anderen Stelle einen Gang zulegen können. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir das sehr gerne angeguckt.
Mhm. Sehr gerne angeguckt.
Ja. Doch, ich fand das wirklich gut.
Was ist da los? Hat Zelda da Stress mit jemandem oder was?
Klingt so, als würde die Jungs auf dem Baugerüst anschreien, ne?
Klingt ein bisschen so, ja.
Die armen.
Klingt doch so, als wenn die Jungs zurückschreien.
Gleich gibt's Krieg. Sollen wir unterbrechen für eine Live-Berichterstattung?
Ich versuche gerade rauszuhören, ja, was da geht. Schon interessant hier. Okay.
Ja, jetzt darfst du einen Tipp abgeben.
Hast du Punkte schon genannt?
Nee.
Dann würde ich gerne danach einen Tipp abgeben, wenn es geht.
Okay. 6,8 gibt es auf IMDb. Metascore 65. Auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 81% Empfehlung. Und vom Publikum 70%. Ist ein bisschen durchwachsen, aber ich kann das verstehen, weil das ist zweifelsohne eben nichts für jeden.
Mhm.
Das ist auch, glaube ich, nichts, was du so nebenher konsumieren kannst, weil es ist eben schon
deeper, als es scheint.
Ja, es ist halt eine Herausforderung, weil du wirklich im Grunde 2 verschiedene Sachen gleichzeitig guckst.
Ja, klar. Und es gibt ja auch so, also so, ja, eben so die Sitcom-Fans, die sich halt so nebenbei gerne berieseln lassen.
Ja, vergiss es.
Ohne sich zu konzentrieren, die sind hier falsch. Umgekehrt vielleicht die Leute, die halt Drama mögen, für die sind die Sitcom-Elemente vielleicht störend. So,
ich weiß nicht. Aber ich glaube, Drama-Fans kommen hier eben auch auf ihre Kosten, weil dadurch, also gerade durch das Drama werden diese Sitcom-Momente halt auch wirklich dramatisch.
Okay.
Weil du leidest ganz anders mit ihr.
Na gut. Und du fühlst dich ja gern herausgefordert.
Ja.
Wo bist du hier gelandet? Das ist die große Frage.
Ja, ich weiß, das ist ein bisschen tricky.
Das ist wirklich tricky, weil...
Ich habe ja gesagt, ich sehe da noch Raum nach oben.
Ja, das ist es halt. Das ist echt nicht leicht. Also ich schwanke. Ich sage 7,5.
Das ist richtig.
Ach.
Oh, der Guest legt heute eine Nullrunde hin.
Das hatten wir doch umgekehrt bei dir so letzte Woche.
Ja, ja.
Da hast du die Nullrunde gemacht.
Ja. Ja, gut, damit hast du gewonnen.
Ach, schön. Siehst du, kann ich.
Ach,
kann ich befreit in die letzte
Rezension gehen. Erleichterung bei Guess. Wunderbar.
Dann entscheidet tatsächlich die nächste Episode.
Und ich hau jetzt richtig auf die Kacke. Ich hau jetzt so viel daneben, dass alle die Punkte raten, übelst gefickt sind.
Ja, das glaube ich nicht, weil der ist nicht so schwer. Weil ich habe
tatsächlich einen Tipp abgeben.
Das haben wir auch schon gemacht tatsächlich. Bei Aliens haben wir das zuletzt gemacht, glaube ich, dass wir beide im Vorfeld für Punkte genannt haben.
Ja, aber da ja auch nur, weil wir wussten, worüber wir sprechen. Das wäre jetzt mal ein Novum, so dass ich nicht weiß, worüber du sprichst und ich sage im Vorfeld.
Bevor ich überhaupt irgendwas anfange.
Genau, so 10 Punkte.
Das wäre auf jeden Fall das wäre ein Highlight. Mhm. Ihr könnt es ja so machen, dass man mehr Punkte kriegt, je schneller man die Punkte errät. Weißt du? Wenn du im Laufe der Rezension irgendwie nach dem dritten Satz schon sagst, okay, das ist eine 10.
Ja.
Dann kriegst du schon irgendwie, dann machen wir so eine Punkteskala. Dann kriegst du da irgendwie.
Ja, super, Alter. Da überleg mal, was das für ein. Das bringt ganz neue Probleme mit sich. Dann müssen wir eine Uhren mitlaufen lassen, weil wir müssen ja wissen, an welchem Punkt war das.
Ich glaube, wir haben noch nie einen Vorschlag gemacht, der irgendwie weniger Arbeit bringt, sondern immer, wenn wir irgendwas vorgeschlagen haben, was eine richtig geile Idee ist, ist es ausgeartet.
Zwangsläufig mehr Arbeit, ja.
Das ist Banausen-Style. Nein, ich habe eine Hausaufgabe aus unserem Lostopf noch zu erfüllen für diesen Monat. Und das ist der Film, mit dem ich diese Episode abschließe. Denn ich habe, beziehungsweise Lee hat für mich das losgezogen, Leichen unter brennender Sonne.
Ah, ja.
Aus dem Jahr 2017. Wo ich keine Ahnung hatte, was für ein Film das ist und worum es hier geht. Und deswegen habe ich mir den völlig frei von der Leber und unbeeinflusst angeguckt. Und der Film ist auf dem Mist gewachsen von unserem Kumpel und Supporter Daniel. Weil unsere Supporter dürfen unseren Lostopf füllen und da ziehen wir dann immer 2 Filme raus, die wir dann rezensieren. Minimum.
Ja, jetzt bin ich auch sehr gespannt, weil ich wusste auch überhaupt nicht, was das ist.
Und vor allen Dingen Daniel ist da so eine Sache, weil der hat ja wirklich eine krasse Quote. Der hat von 1 Punkt für Möbius, hat der bis 10 Punkte für die Taschendieben, hat der bei mir die komplette Palette abgedeckt, punktemäßig. Mhm. Insofern ist es sehr interessant, wo der hier landet. Also von der Range ist der Junge, glaube ich, bei allem dabei. Und Regisseur und Drehbuchautoren war das Filmpärchen Helen Katte und Bruno Forzani. Genrefans durften die beiden vielleicht kennen, die kennen vielleicht den Film Amer. Die dunkle Seite deiner Träume aus dem Jahr 2009 oder Der Tod weint rote Tränen aus dem Jahr 2013, also Genre-Kino. Mhm. Und wenn ich richtig recherchiert habe, hatte der Film hier seine Premiere bei den Fantasy-Filmfest White Nights. Da lief der wohl. Und nachdem ich diesen Film gesehen habe, ohne jetzt diese Info zu haben, hätte ich gedacht, okay, typischer Fantasy-Filmfest-Film, so, weißt du?
Ja.
Relativ unbekannte Darsteller, abgefahrene Story. Das ist so ein Ding, was so im Rahmen von so einem Festival quasi läuft. Und das Einzige, was ich von dem Film im Vorfeld gesehen habe, war das Plakat. Und anhand des Plakats und des Filmposters dachte ich, okay, uns erwartet so ein kleiner Giallo-Tribut an die 70er Jahre. Mhm. Aber das wird dem Film nicht gerecht, denn...
Der Titel klingt schon auch so.
Richtig. Genauso wie die Genrebezeichnung auf IMDb, nämlich da steht nur Thriller. Auch das wird dem Film nicht richtig gerecht, weil das ist hier wirklich mehr als das. Und ich steige mal in die Story ein. Wir sehen am Anfang eine alternde Künstlerin, die mit einem Autor zusammenlebt. Die besten Zeiten hat die hinter sich und die leben abgelegen an der wunderschönen korsischen Küste. Die machen zum Beispiel Kunst, indem die auf so eine Leinwand schießen und die Revolver mit Farben füllen.
Mhm.
Und wenn die Patronen dann durch die Leinwand dann durchgeschossen werden, sorgen natürlich die Farben und dieser Outburst sorgt natürlich für bestimmte Muster auf der Leinwand. Das sind dann so die Bilder, die konzipieren.
Okay.
Und schon am Setting an dieser korsischen Küste und so werden so Erinnerungen an 60s, 70s französisches Kino oder noch mehr ans italienische Kino wach. Und dieses Künstlerpaar, die kriegen Gesellschaft. Und diese Gewehrkugeln, mit denen die durch diese Leinwand schießen, wird später im Laufe des Films noch eine Rolle spielen. Weil parallel dazu, ein paar hundert Meter weiter, überfallen 3, eventuell auch 4 Ganoven, ich weiß jetzt nicht so genau, überfallen einen Geldtransporter, der da gerade langfährt.
Mhm.
Der eine postiert sich irgendwie in so einer hohen Position mit so einem Sniper und schießt halt auf den Reifen von dem Geldtransporter. Die anderen sind halt in der Nähe da, überfallen den Geldtransporter und rauben den aus.
Okay.
Erschießen die Typen, die da drin, die Fahrer und so weiter, und die sind da relativ skrupellos unterwegs. Die erbeuten 250 Kilogramm Gold aus diesem, also es ist kein Geldtransporter, es ist ein Goldtransporter. Das sind so circa 20 Goldbarren, würde ich jetzt mal schätzen, in dem Dreh.
Okay.
Packen den ins Auto und verschanzen sich bei dieser Künstlerfamilie.
Mhm.
Auf dem Weg dahin Das ist zum Beispiel so ein Ding, so, wo du zum Beispiel siehst, dass die Logik teilweise so dieser Coolness des Films ein bisschen unterliegt, weil die gabeln eine Anhalterin mit einer weiteren Jungfrau und einem kleinen Sohn auf. Und diese Anhalterin steht halt mitten auf der Straße. Das heißt, die rasen da durch die Gegend und werden fast überfahren. Und das Auto bleibt dann so, tritt dann auf die Bremse und bleibt dann so kurz vor der Stoßstange vor ihrem Schienbein halt stehen so.
Mhm.
Also da würde ich denken, okay, als Anhalterin würde ich mich wahrscheinlich eher so neben die Straße stellen, anstatt direkt auf die Straße.
Ja, vor allem.
Jedenfalls, ja.
Mit dem Kind und so.
Naja gut, das Kind steht halt abseits. Sie steht halt auf der Straße, okay. Das Kind nicht. Es kommt raus, das ist die Ex-Frau von dem Autor, die mit der Künstlerin gerade lebt.
Aha. Okay.
Die gerade das Auto anhält, weil die haben das gleiche Ziel. Die wollen auch dahin. Die will nämlich überraschend mit deren leiblichen Sohn den Vater besuchen und aufsuchen. Und das junge Mädchen, was noch dabei ist, ist die Nanny von dem kleinen Jungen.
Mhm.
Das heißt, die Ex-Frau von ihm, Nanny und der Sohn von dem Künstler, gleiches Ziel, Küstenort, die Location.
Ja, das willst du, dass deine Ex sich mit dem Kind und Nanny überraschend besucht.
Nee, das wird sie sicher nicht, aber er ist dann auch so ein bisschen aus den Socken. Und das Timing ist vor allen Dingen auch sehr, sehr schlecht, weil nämlich früh rauskommt, dass die Typen, die da nach einem Zimmer fragen und die sich da einquartieren in dem Gebäude, dass die nichts Gutes im Schilde führen und dass das böse Jungs sind. Und das Ganze wird noch getoppt durch zwei weitere Personen, das sind nämlich Motorradcops, die auf dem Grundstück erscheinen und dann eskaliert die Lage.
Okay.
Weil dann wird's wild. Und hier hast du ganz viele Italo-Western-Elemente. Das wird ja dann zum Neo-Western auf diesem Grundstück. Weil du hast so, wie in Sergio Leone-Film, hast du von ganz krassen Totalen bis Close-Ups auf Augen, superschnelle Schnitte, akustische Spielereien. Du hast, wenn so ein Feuerzeug zum Beispiel klickt, wenn es ertönt, hast du so ein richtig loderndes Geräusch wie so eine Feuerwand.
Mhm.
Sowas. Oder wenn einer halt isst, dann siehst du halt so ein Close-Up auf seinen Mund, wie er sich gerade irgendwelche Hühnchenteile so den Mund schmiert und so weiter. So einen richtig ekligen Momente und so. Aber alles total schnell geschnitten. Du hast Zeitangaben, teilweise im Minutentakt, die teilweise die gleiche Zeitansage angeben, aber dann das Ganze aus einer anderen Perspektive zeigen.
Ah, okay.
Das heißt, da steht 17.35 Uhr, dann zeigen sie irgendwie den einen und dann eine Minute später siehst du wieder die 17.35 Uhr, aber dann wird eine andere Person zum Beispiel beleuchtet, die gerade woanders auf diesem Grundstück irgendwo rumsitzt. Ist schon super interessant.
Mhm.
Und dann gibt's noch Flashbacks, Fragezeichen, ob das die Malerin ist, die vielleicht da das Grundstück, die dieses Grundstück besitzt oder nicht. Ziehen sich dann auch ab und zu durch einen Film. Und das ist so ein absolut surrealer Bilderrausch, weil da wird zum Beispiel gezeigt, in Form einer goldenen Hexe, also so eine Frau, die praktisch nackt durch die Gegend läuft und komplett in Gold irgendwie geschminkt ist, die dann seltsame Sachen macht, wo bestimmte Körperflüssigkeiten noch involviert sind. Das will ich jetzt nicht erzählen, was da passiert. Aber das sind auch so Sachen, die eingestreut werden, die dem Ganzen so eine mystische Note noch verleihen.
Mhm.
Wo du nicht so richtig, also es ist nicht dieser klassische Western, den du realistisch erklären kannst, sondern du hast zwischendurch auch immer so eine mystischen Momente.
Mhm.
Durch diese Flashbacks und durch diese Momente und wo du nicht weißt, okay, was führen die alle im Schilde und so. Und das ist super interessant gemacht und gleichzeitig hast du dieses...
Aber wie ist da das Verhältnis? Also wie häufig tauchen die auf?
Ja, immer wieder.
Vereinzelt oder?
Immer wieder vereinzelt.
Aber schon durchgehend, ja?
Ja, ja, eigentlich durchgehend von Anfang bis Ende. Also sind so bestimmte Flashbacks, wo du A nicht weißt, wer ist das und du B nicht weißt, was passiert da.
Und auch nicht, wann das war.
Auch nicht, wann das war, nee.
Okay.
Was dafür sorgt, dass der Film sich nicht zu 100% erklären lässt.
Ja, es klingt ja gerade auch so ein bisschen nach Lynch. Also dieses mit diesen Flashbacks nach irgendwann, irgendwo, irgendwer und so.
Das vielleicht schon, aber alles andere ist viel zu actionreich für Lynch. Weil weil du hast hier eine 3-4-Stunden Schießerei.
Ach so.
Auf diesem ganzen Grundstück, wo die Motorradcops sich verschanzen, wo, keine Ahnung, einer von den Gangstern erschossen wird und dann greifen natürlich unser Pärchen greift zur Flinte und du weißt auch nicht so richtig, okay, wer ist jetzt auf welcher Seite und so. Also es wird so ein bisschen...
Okay.
Du verlierst so ein bisschen den Überblick, aber du bist gleichzeitig auch mittendrin in dieser Schießerei.
Na, cool.
Weil du hast ein total verwinkeltes Grundstück, wo du so unten laufen kannst. Du kannst halt, du hast halt so diese Gebirgsgegend, weißt du, wo du dich auch verschanzen kannst in bestimmten Bereichen. Und dieses Grundstück hat halt mehrere Gebäude.
Mhm.
Du musst dir das so vorstellen wie diese Ferienwohnung, wo du zum Beispiel so ein offenes, kleines Haus hast, wo du so zum Beispiel keine Türen und keine Fenster hast oder so. Aber so eine, da gibt es ja öfter mal so in Griechenland oder in Italien hast du ja so eine offenen architektonischen Gebäude, jetzt zum Beispiel am Strand oder an der Küstengegend.
Ja.
Und da hast du halt mehrere so eine Gebäude auf diesem Grundstück. Und da verschanzt sich halt der eine Ganove in die andere Richtung, der andere in die andere Richtung.
Okay, cool.
Und da steht halt ein einziges Auto.
Mhm.
Von dem übrigens auch die Reifen zerschossen werden dann im Laufe des Films. Das heißt, keiner kann weg aus der Gegend. Und das Gold ist in dem Auto von den Verbrechern. Also ein interessantes Szenario, interessante Grundlage. Und das ist so super interessant, wie das Ganze letztendlich in Szene gesetzt worden ist. Weil du hast diese Close-Ups, du hast diese schnellen Schnitte, du hast ständig diese Zeitangaben. Und das ist super interessant. Also ich habe.
Und das Tempo zieht sich an oder ist das konstant von Anfang an so hoch?
Das ist gar nicht so hoch. Also es zieht sich schon an im Laufe des Films, wenn natürlich die Personen alle auf dem Grundstück dann zusammentreffen, das ist so das Highlight. Das ist so das Ding, wo dann natürlich der Climax dann losgeht.
Okay.
Aber bis dahin ist das ist eher gemächlich inszeniert.
Ach so.
Wie dieser Schriftsteller mit dieser Künstlerin da lebt und wie seltsam die beiden letztendlich sind. Sie läuft halt irgendwie nackt rum, versucht dann später auch einen von den Verbrechern irgendwie zu verführen und so. Das sind ganz seltsame Charaktere, die wir hier in dem Film sehen und die du nicht so richtig greifen kannst, was machen die, was sind die und so. Mhm. Aber gleichzeitig bist du auch irgendwie fasziniert und intrigued von dem, was hier passiert. Und die Schießerei selber ist auch super inszeniert. Mochte ich sehr gerne.
Wie lange geht der insgesamt?
92 Minuten.
Ah, okay.
Das ist aber nicht für jeden. Also ich schätze, du bist zum Beispiel eine Person, du würdest ihn, denke ich mal, als prätentiös abstempeln.
Okay.
Weil der Film schon, der fühlt sich schon geil in dem, was er zeigt und wie er sich darstellt. So. Ich fand ihn zum Beispiel gut.
Mhm.
Wieso lachst du?
Ja, also weil ich damit mal wieder kurz einen Stempel aufgedrückt bekommen habe.
Du machst ja danach ein Bild so und ich stelle mir natürlich vor, okay, würde der dir gefallen? Und ich bin der Meinung, das ist einer der Filme, wo du sagst, nee, Alter, der Film fühlt sich ja so geil und so weiter, und ist so prätentiös. In dem, was er macht, übertreibt er nämlich seine Rolle ab und zu und das hat mich nicht gestört, aber ich glaube, ein anderer könnte sich daran stören.
Jetzt bin ich eher so ein bisschen bei Reffen.
Vielleicht auch das, aber für Reffen ist der viel zu temporeich. Also das ist...
auch das, okay.
Ja. Und er orientiert sich schon sehr an Sergio Leone, an Jali und so und benutzt sogar einen Score aus einem Argento-Film, aus Deep Red. Da klaut er sogar die Filmmusik, die übrigens sehr, sehr geil ist.
Ja.
Also hier läuft noch so ein bisschen so diese Italo-Western-Musik und so noch im Score und so. Passt natürlich super zu der Szenerie.
Das klingt alles sehr interessant.
Und ist definitiv ein interessanter Film. Ich habe mir den danach auch gekauft. Also ich war schon beeindruckt. Ist echt ein gutes Ding, gleich ein unterbrennender Sonne. Mutet an wie so ein krasser Horrorfilm oder weiß ich nicht, oder ein Giallo oder so, oder irgendwas richtig Blutrünstiges. Aber ist eher näher Western, wo sich der Shootout halt extrem in die Länge zieht und der halt abgefahren inszeniert ist mit den schnellen Schnitten und den akustischen Spielereien und so. Alles
und,
cool.
Und ist das jetzt so, dass diese Flashbacks, die du nicht zuordnen kannst, dass das noch irgendwie im Nachhinein in dir arbeitet und da man da irgendwie später noch auf irgendwelche Erkenntnisse stößt?
Naja, Erkenntnisse weiß ich nicht. Ich glaube, das ist das, was ich meinte, dass niemand den Film zu 100%ig erfassen wird, weil du stellst natürlich schon die Frage, okay, wer war das in den Flashbacks? Was soll das und so? Du siehst da Leute, die du vorher in dem Film noch nicht gesehen hast und so.
Mhm.
Aber du machst natürlich Gedanken. Also ich habe mich natürlich auch gefragt, ob das vielleicht die Dame ist, die da gezeigt wird, natürlich jetzt so. Weil die ist jetzt 50 vielleicht, die Künstlerin, die da wohnt und der das ganze Grundstück gehört.
Dass die das ist in dem Flashback.
Dass die das vielleicht ist, weil das ist natürlich eine wesentlich jüngere Frau.
Mhm.
Aber auch die Künstlerin zeigt sich nackt, indem die einen von den Verbrechern dann verführen will, wo du nicht weißt, will die das gerade? Weil die wirkt wirklich so, als wenn die es gerade will und nicht, als wenn die den irgendwie manipulieren will.
Mhm.
Und dann siehst du aber auch ebenfalls eine nackt durch die Gegend laufende, komplett in Gold irgendwie eingesprühte Dame, was ja auch so ein bisschen eine Künstlerin sein kann, die sich mit Gold einsprüht und so. Und dann auch sehr freizügig unterwegs ist in den Flashbacks. Insofern stellt sich die Frage, ist sie das vielleicht? Aber ob sie das ist, das wird nicht geklärt. Das ist nur eine Theorie von mir.
Okay.
Und was sie da macht und warum sie das macht in den Flashbacks, das ist auch so eine Sache, wo ich mich frage, gute Frage.
Okay.
Das ist dieses große Fragezeichen, was dieser Film dann doch hinterlässt, so im Nachhinein. Aber der wirkt schon nach. Also, kommt dieser Nachspann und vor dieser korsischen Sonne und du denkst dir, okay, irgendwie war das ganz geil.
Mhm. Und haben sich die Punkte dann noch verändert im Nachhinein?
Nee.
Okay.
Im Nachhinein nicht. Das ist bei der Punktzahl geblieben. Ja. Leichenunterbrenner Sonne. Von mir eine Empfehlung. Für Leute, die abgefahrenen Stoff mögen. Mhm. Also es ist kein konventioneller Film jetzt für die Marvel-Generation, sondern das ist schon eher ein Film für Freunde des 70er, 80er Jahre Horror Kinos oder Italo-Western oder Thriller oder Leute, die Jolly mögen. So, das ist so, das für euch. Das ist definitiv ein Film für euch.
Okay.
Okay. 2017, 92 Minuten, ist ab 16 freigegeben. Und da hier nur Thriller steht, finde ich halt zu wenig, sondern hier hätte man ruhig noch ein, zwei andere Momente mit einführen können. Hier hätte zum Beispiel Mystery gepasst, wenn man das noch eingefügt hätte als Genre.
Ja, also klingt auch so, als hätte Crime hier gepasst. Weil so in anderen Filmen, sobald irgendwie was geklaut wird und Waffen zum Einsatz kommen, ist es Crime.
Ja, auch das.
Ja, und nach Action klang es ja stellenweise auch. Und du sagst, da gibt es eine dreiviertelstündige Schießerei.
Ja. Was, ja, hätte man auch hier.
Was auf 92 Minuten ganz schön viel ist.
Definitiv.
Hälfte des Films wird geballert.
Eigentlich schon, ja. Ja, es ist natürlich nicht durchgängig geballert. So. Es wird teilweise, hast du ja ein bisschen Stillstand.
Ja, naja, schon klar, aber trotzdem. Also.
Aber ja, es geht ab.
Okay.
Werden nicht alle den Nachspann überleben in diesem Film, so viel kann man verraten. IMDb 6,3. Der Metascore bei 62. Rotten Tomatoes 6,5. Und eine 3,5 von Audience. Und Letterboxd ebenso. 3,5.
Ja, das ist jetzt halt der Scheiß bei diesen Durchschnittswerten, ne? Weil ich kann mir vorstellen, es klingt ja so, als würde dieser Film einigermaßen polarisieren.
Ja.
Weil das klingt nun wirklich deutlich schlechter als das, was du so erzählst.
Ja, so 62 und so. Ich finde, das wird ihm nicht gerecht.
Nee, eben. Also du klingst sehr viel begeisterter. Und ich weiß, ich hatte dich die ganze Zeit so nach einer sehr hohen Punktzahl angehört. Ich war irgendwie stellenweise so über 9. Ich habe mich jetzt so auf 8,5 bis 9 eingependelt. Bin ja heute ganz optimistisch unterwegs und es ist eh egal, deswegen sage ich 9.
Du hast mich jetzt, glaube ich, wieder zu hoch eingestuft.
Natürlich.
Ist eine 8.
Eine 8 sogar nur?
Ja.
Okay.
Das ist eine 8 vielleicht unter brennender Sonne. Ist definitiv ein interessanter, guter Film, aber nee, bei einer 9 bin ich nicht ganz.
Okay.
Aber trotzdem, Daniel, danke für dieses Los. Ich hatte Spaß bei dem Film.
Das klingt sehr interessant.
Das ist ein interessantes Ding. Kann man sich mal angucken. Für Genrefans ist das ein kleiner Geheimtipp. Mhm. Auch sehr, sehr stilistisch. Absolut interessant inszeniert.
Weißt du, was die Filme Budget hatten? Und wahrscheinlich Optik nicht, ne? Und
so. Nee, habe ich bei dem Film nicht rausfinden können.
Mhm.
Sieht aber alles sehr, sehr geil aus.
Aber es beschränkt sich dann, was die Location angeht, schon größtenteils auf dieses Haus, ne?
Ja, ja.
Okay.
Gut, ab und zu sind die mal so.
Anwesen halt, ja.
Genau, bei diesem Gärtransporterüberfall sind die mal ein paar hundert Meter weiter, aber eigentlich spielt sich alles um dieses Haus rum auf.
Ah, okay.
Definitiv.
Naja, klingt gut.
Alright, Leichenunterbrenner Sonne aus dem Jahr 2017. Könnt ihr mal auschecken.
8 Punkte von dir, ja.
8 Punkte von mir. Danke dafür. Los für diesen Monat. Abgeschlossen.
Ja, stimmt, meins muss ich auch noch bringen.
Deins muss auch noch bringen, ja. Da sind wir mal gespannt. Was war das nochmal?
Dead Snow.
Ach ja, stimmt. Dead Snow von Erik.
Mhm.
Cool. Schon gesehen oder steht noch aus?
Nee, steht noch aus.
Okay, manchmal guckst du ja 17 Filme und teilt sie dann auf die nächsten Episoden auf. Das gibt's ja auch ab und zu.
Ja, nee, hatte ich wenig Zeit für in den letzten Tagen, deswegen steht er noch an.
Folgt noch.
Ja.
Okay, wir sind gespannt. Ich kenne ihn ja nicht. Insofern.
Stimmt, du kennst ihn auch nicht, ja?
Nee, insofern bin ich da völlig.
Ja, aber ich habe tierisch Bock.
Hast Bock doch?
Ja, auf jeden.
Okay. Interesting. Na gut, haben wir ja echt zwei so eine Genre-Perlen hier heute aus dem Lostopf gezogen für den September.
Mhm.
Ist ja auch so ein Fantasy-Filmfest-Ding.
Ja, voll.
Passt. Alrighty. Das zu unserer Dienstagsepisode.
Ja, sind wir durch.
Haben wir wieder ein Unentschieden? Dann gucken wir, was die nächste Episode bringt.
Oh ja, der Ausgleich.
Ja.
Ja, ich find's sehr cool. Ein kleines Hin und Her.
Ein kleines Hin und Her. Das ist spannend.
Mhm.
Deswegen haben so viele verkackt wahrscheinlich diesmal, weil die sonst immer einfach nur so blind auf dich getippt haben.
Ey, ja, klar.
Das ging diese Saison nicht, weil ich ab und zu mal einen Punkt gemacht habe.
Nee, das hatten wir ja letzte Saison, dass die alle blind auf dich getippt haben und dadurch viele verkackt haben.
Das klingt ja gut. Ich meine, Fans alle enttäuscht. Meine Anhänger haben auf mich gesetzt.
Wir glauben an dich.
But why?
Tja,
kann man nichts machen.
Na doch.
I hope you pleased your mother more than me.
Ja, I hope too. Aber heute?
Hört hier gibt's keine Nieten. Hier gibt's nur Gewinne, 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 Gewinne.
Na von wegen, ich hab verkackt.
Aber die Gewinne kommen näher. Für unsere Hörer, die beim Punkterat mitmachen.
Das stimmt wohl.
Ja, kurz davor.
Ja.
Wir gucken mal, was die nächste Episode bringt. Also entlassen wir euch jetzt in die Woche und sagen an der Stelle Arrivederci.
Bis dann.
Bewegt Bild Banausen.